Ja, hallo. Zweiter Versuch heute sozusagen.
Genau. Mal gucken, wie lange es diesmal hält.
In ganz besonderer Zusammenstellung heute. Habe ich zwar gerade schon mal erzählt, wir sind heute auf dem PPW 15a. Zumindest ich, also Michael und Mario weilt ja in Italien in der Sonne. Deswegen haben wir uns heute einfach mal den Sebastian Reimers eingeladen. Hallo.
Hallo.
Ich bin auch da, aber ich sitze ganz weit weg und drücke die Daumen, dass wieder die Technik nicht gleich zusammenbricht. Es ist alles Michaels Schuld. Das wollen wir direkt im Vorfeld schon mal festhalten. Warum auch immer.
Wir fassen auch am besten hier gar nichts mehr an. Also ich glaube, wir müssen auch mal ein Foto davon machen, hier am Ende, wie so unser Setup aussieht. Also wir nutzen nicht wie üblich Mumble, sonst sitze ich ja immer zu Hause mit meinem schönen VDSL und Mumble. Wir nutzen heute nämlich mal das Studio-Link vom Sebastian und erschwerend kommt noch dazu, dass wir auch noch hier über Vodafone LTE heute gehen. Also wir sind mal gespannt, wie stabil das Ganze bleibt.
Bisher hat sich's als leicht fehleranfällig erwiesen, aber jetzt mit dem anderen Audio-Interface läuft schon länger als gerade, glaube ich.
Genau. Wir hatten gerade noch irgendwie so eine kleine Brummschleife und wir vermuteten hier schon den terroristischen Anschlag. Aber mal sehen, wie sich das Ganze hier heute so entwickelt. Ja, und wenn man heute ein bisschen Geräusche im Hintergrund hört, liegt das einfach daran, dass hier auch ganz viel Menschenverkehr ist.
Genau, deswegen hier die Warnung auch an alle, die schwache Nerven haben oder sich nicht wirklich für Technik-Fu interessieren. Es könnte langweilig werden.
Es könnte heute für technisch Interessierte aber auch sehr gut werden.
Das ist natürlich die positive Art und Weise, es auszudrücken, aber ich bin ja nicht unbedingt für meine positive Denkweise bekannt. Von daher passt das ja ganz gut. Ja, ich habe heute Morgen schon den Livestream geschaut von dem Talk vom Sebastian, wo er ja seine Fortschritte gezeigt hat. Ich bin ja mal gespannt, wann dann das Studio-Link wirklich mal der breiten Masse zugänglich gemacht wird. Zumindest schon mal die erste Version, also die Hardware-Kiste, die jetzt gerade da auch bei Michael auf der Seite liegt.
Genau, richtig. Also das wird jetzt, denke ich mal, der Verkauf startet jetzt, also erstmal werden natürlich die Vorbesteller bedient, wie das so üblich ist, wenn man, ansonsten hätte ja das Vorbestellen keinen Sinn gemacht. Und je nachdem, wie viel natürlich aus der Phase dann übrig bleiben, tendenziell, wenn man alle anschreibt, dann kommt natürlich erstmal von vielleicht 50%, wenn es gut läuft, ein Feedback und dann mache ich den Shop auch auf und dann können auch Geräte verkauft werden.
War denn das Vorbestellen bisher völlig unverbindlich oder ist da schon Geld geflossen?
Nein, das war auch komplett unverbindlich. Also das läuft auch schon seit, ich glaube Dezember 2013 oder so. Also das ist schon relativ lange, die Vorbestellmaske und haben sich auch relativ viele eingetragen.
Ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf. Wenn die sich das alle hier anhören, wie gut das klingt, dann werden 100% bestellen.
Ja, wir hatten jetzt ja ein paar kleinere technische Schwierigkeiten, aber es ist natürlich jetzt auch sehr experimentelles Setup und wir haben hier auch wirklich sehr, sehr... Also es sind schöne Testbedingungen, um wirklich mal so alle Fehlerquellen einmal durchzuexerzieren.
Ich glaube auch, das Hauptproblem wird ja immer noch bleiben, dadurch, dass du ja so ziemlich, also auf deiner Box läuft ja ein Linux drauf und du stöpselst ja dann per USB ein x-beliebiges Audio-Interface noch dazu. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das bei den meisten Problemen, die so auftreten, immer noch so die Hauptursache sein könnte, oder?
Genau. Ja, also tendenziell kann man immer sagen, dass jedes USB-Audio-Interface, was unter OS X ohne Treiber zum Beispiel daherkommt, dass das Potenzial, dass das wirklich ohne, dass das auch mit dem Studio Link funktioniert, sehr hoch ist. Aber ja, wenn jetzt Hersteller da irgendwelche Besonderheiten eingebaut haben in ihre Treiber, dann wird es zumindest etwas komplizierter. Wobei es da unter Linux auch schon sehr viele Workarounds gibt für bestehende Geräte. Und ich pflege auch so eine Liste, aber genau diesen Punkt versuche ich dann später halt mit so einer eigenen Audio-Hardware-Lösung auch zu erschlagen.
Wie ist das? Der erkennt dann völlig automatisch, was für ein Audio-Interface dran ist. Also ich kenne halt diese ALSA-Geschichten noch von ganz früher, weil ich glaube, da läuft ja im Endeffekt immer noch drüber die Audio-Unterstützung unter Linux. Und ganz früher war das schon so ein bisschen Pain in the Ass. Da musste man sehr viel selber konfigurieren und seine ALSA-Config irgendwie selber da zurechtfummeln. Das ist jetzt nicht mehr so, ne? Das geht mehr oder weniger alles Plug and Play und dann Daumen drücken.
Genau, das war zwar auch nochmal ein bisschen Aufwand, also da läuft ja auf dem ALSA-Stack, wenn man das unter Linux betrachtet, jetzt nochmal oben drauf Jack als Audio-Routing-Software. Man könnte ALSA natürlich direkt als Treiber nehmen, aber dann hätte man dieses Low-Latency-Routing, wie man es so schön nennt, nicht zur Verfügung oder müsste sich darum selber kümmern, was also programmiertechnisch wirklich schon sehr knifflig ist, das auch gut hinzubekommen. Also wenn man so eine Fertiglösung hat, dann ist man schon froh, dass man darauf zurückgreifen kann, ja. Und genau, und das läuft jetzt eigentlich Plug and Play. Du musst zwar noch das USB-Audio-Device auswählen, weil es gibt ja zwei schon out of the box, beziehungsweise eins ist schon immer vorhanden. Dazu nutze ich quasi an dem BeagleBone den OTG-Port, dass wenn man dort sich an seinen Laptop anschließt, auch schon als das Studio Link sich als Audio-Device verhält.
Da gab es ja auch immer noch so ein paar Problemchen mit. Hast du das jetzt in den Griff bekommen, oder?
Also ich hatte letztens mit Tim Prittler, der hat das komplett in die Routing-Matrix von Reaper integriert bekommen und auch schon ein Gespräch mit ihm geführt über den Teich.
Also
ja, super.
Probier hatten wir das ja, war das jetzt vor einem halben Jahr war das im Endeffekt?
Oder? Ja, das war noch am Anfang und also klar, wenn das, es kommt natürlich jetzt ein bisschen dazu, dass die aktuelle OS X-Version so ein bisschen tricky ist mit USB-Audio bei bestimmten Geräten. Also ich habe da zumindest bei meinem Gerät oder meinem Test-Setup auch immer wieder das Problem, dass wenn ich so ein Aggregated Device, weil du musst ja zwei Geräte dann auch miteinander verbinden, also wenn du jetzt das Audio-Interface nicht direkt an den Studio-Link anschließt, dann musst du ja irgendwie dafür Sorge tragen, dass die Audioverbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt wird und das ja unter Linux würde man da wieder irgendwie auf Jack zurückgreifen und diverse Plugins unter OS X hat man halt in den Audio MIDI Setup heißt das ja dann die Möglichkeit so ein virtuelles Device anzulegen und zu verknüpfen.
Muss man ja sowieso, weil diese der OTG Port wird als zwei, genau. Also es wird nicht als ein Gerät mit Stereo in, Stereo out erkannt, sondern du hast dann irgendwie ja ein Stereo in und ein anderes Gerät, was dann Stereo out kann. Mhm, also genau. Ich musste ja auch immer ein Aggregated Device machen.
Genau, stimmt. Ja, das ist auch noch so ein To-Do-Punkt da. Das ist eigentlich nur, ich vermute, das wird irgendwas sein, was an der, also wenn man sich USB betrachtet, dann gibt es halt so eine Tabelle, wo drin steht, ja, ich bin dieses Gerät mit diesen Features und ich vermute, dass Apple da eigentlich irgendwas durcheinander würfelt und das als zwei Geräte rauswirft.
Die heißen anders, die heißen irgendwas mit Input und Output oder sowas. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Gerät sich mit falschem Namen irgendwie anmeldet oder so.
Genau, das muss ich mir nochmal genauer anschauen, weil also zum Beispiel unter Linux ist es wirklich nur ein Gerät, was ich da sehe. Also da wird jetzt nichts unterschieden. Mhm. Unter Windows kann ich es nicht testen, weil die ja keinen Standard USB 2.0 Audio-Treiber haben. Da müsste ich erst selber irgendwie ein oder eine Lizenz von einem bestehenden Treiber kaufen. Das ist nicht ganz so einfach, leider da an dieser Welt.
Aber wir haben ja auf dem PPW 15a schon gelernt, da müssen sie sich halt einen Mac kaufen. Ist ja ganz einfach.
Ja, oder ein Linux-System.
Oder ein Linux-System. Auf Mac läuft ja auch Linux, also von daher kann man das ja sogar kombinieren vielleicht.
Da läuft kein Linux, da läuft ein ja? BSD, Obacht.
Ja,
ein
ja,
Unix-System.
Okay. Ich wieder hier mit meinem gefährlichen Halbwissen.
Genau, ja, weil alle Linux sind Unix, aber nicht alle Unixe sind Linux.
Ja, wieder was gelernt.
Ja, hier, herzlich willkommen zur Again What Learned-Sendung.
Mit dem Stell dir Erklärbär. Vor, du hörst einen Podcast und lernst was dabei.
Das wäre fürchterlich.
Dann wären wir ja vielleicht ein Wissenspodcast. Laber-Podcast ist ja auch ein großes Thema. Team Laber-Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viel du davon schon mitbekommen hast, ja. Thorsten. Gab es ja gestern schon große Diskussion.
Nicht so viel, aber ja, keine Ahnung.
Ja, war ganz interessant. Es gab so eine Aussage so im oder eine gewagte These hier von dem Dennis, der ja auch im Orga-Team ist. Alle Podcasts sind ja Laber-Podcasts und dass der Laber-Anteil nimmt halt einfach nur damit zu, je mehr Leute da sind und desto mehr chaotischer wird es dann auch und entsprechend mehr Laber-Podcast. Er meinte so, ja, auch die Tagesschau ist ja quasi ein Laber-Podcast. Fand ich ganz witzig, die These.
Ja, wobei ich finde halt, was den Laber-Podcast auszeichnet, ist, dass es eben kein festes Skript gibt und keinen richtig irgendwie strukturierten Moderator oder sowas, sondern halt eben, man kommt von Höcksken auf Stöcksken und alle labern mal kurz durcheinander und gut, hast halt eine kleine Sendungsvorbereitung, ja, meistens, so wie wir es ja auch haben, in Form von einer Themenliste oder sowas, aber ist jetzt nicht so, dass man irgendwas abliest oder sowas, werden natürlich da andere Sendungen durchaus strukturierter an das Thema rangehen, ne?
Ja, merkt man ja gerade bei uns wieder, wir sind jetzt spontan von Studio Link zum Thema Laber-Podcast gesprungen und springen wild hin und her. Bei uns gibt es kein Skript und auch die Themenliste, die ist ja heute eher
wird bestimmt lustig eher
rar mit den
Kapitelmarken, aber wie war das jetzt mit den Kapitelmarken? Die sind jetzt schon wieder out, oder?
Genau. Da gab es gestern auch so einen ganz witzigen Tweet. Kapitelmarken sind der Gartenzaun des Podcasts. So im Sinne von, ne? Der Deutsche und sein Garten und Gartenzaun fand ich auch ganz witzig, ja.
Ja, ich finde sie halt sinnvoll, wenn man wirklich mal irgendwann ein Thema hat, was einen gar nicht interessiert, kann man es halt mal skippen. Oder halt auch, wenn man was nachhören möchte, ne? Wenn du halt eben noch irgendwie weiß, da ging es um das und das Thema, aber weiß nicht mehr genau, zu welcher Minute war das jetzt, dann kannst du natürlich einfach mal auf so eine Kapitelmarke zurückgreifen. Dafür finde ich es halt sehr sinnvoll.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also es hilft schon einfach da, wenn man eben nicht alles durchhören will und einem vielleicht nur ein bestimmtes Thema in einem Podcast interessiert, musst du halt nicht irgendwie spulen und gucken, wo könnte es denn sein, sondern klickst halt eben drauf. Also
genau, da haben wir auch direkt mal,
ganz gut.
Da können wir direkt mal das erste Thema nämlich auch hier mal einstreuen, weil nämlich diese Unterstützung von Kapitelmarken, die ist halt je nach Audioformat mal besser, mal schlechter. Und nun gibt es ja in dem Podlove Publisher diese neue Statistikfunktion, wo wir mit Erschrecken feststellen mussten, dass wirklich, ich glaube, fast 80% immer noch den MP3-Stream konsumieren. Das heißt, da könnte man mal auf den AAC-Audio-Stream wechseln, einfach mal neu abonnieren. Und dann sollte das nämlich besser klingen, bei weniger Bandbreite und so tolle Features wie eben die Kapitelmarken, die funktionieren unter AAC-Audio meistens besser.
Genau, und man kann sie ja sogar noch nachträglich da reinladen, was wir auch schon mal einmal hatten. Wir hatten Kapitelmarken vergessen. Ins MP3 konnten wir es dann nicht nachziehen, aber in die MP4-Datei, da konnten wir es dann sozusagen nochmal nachziehen, ohne das nochmal durch Auphonic zu jagen. Ja. Also,
ja, bei MP3 wäre es bestimmt auch irgendwann oder irgendwie gegangen, aber da wüsste ich jetzt eben das Toolset nicht, was da nötig ist. Und unter AAC hast du halt MP4-Chubs, mit dem du halt dann per Kommandozeile einfach mal die Kapitelmarken exportieren und genauso gut auch importieren kannst. Ist dann schon ein bisschen einfacher.
Also großer Appell, ladet mehr ACC-Audio.
AAC.
Genau, also einfach das bessere Audio.
Wobei, weißt du, der Subscribe-Button, hoffentlich funktioniert der überhaupt mit dem, dass er direkt den AAC-Stream dann auch dahinter hat. Müssten wir nochmal vorher checken.
Ja, das wäre jetzt nochmal eine interessante
Frage. Dass wir selber schuld sind.
Das kann ich dir natürlich so ad hoc auch nicht beantworten. Müssen wir nochmal nachforschen. Vielleicht sind wir ja selbst schuld, genau. Das kann ja auch sein.
So, auswählen. iTunes, dann kann ich mir doch mal hier Link kopieren. Gucken wir, was dahinter hängt. Nee, ist aber der AAC-Stream, wie sich das natürlich gehört.
Also heißt, über den Abonnieren-Button auf der Seite bekommen die Leute auch gleich das gute Audio.
Genau.
Bandbreitenschonende Audio.
Ja.
Ja, apropos Podcast-App und so, da kann ich gleich auch nochmal mein nächstes kleines Thema mit einwerfen. Und zwar bin ich jetzt zumindest fast schon Beta-Tester von der Podcat-App. Und da gab es auch gestern Vormittag, glaube ich, einen Vortrag von der Janet Müller, also von der Entwicklerin von der Podcat-App. Und sie hatte eben auch gezeigt, dass man das auch über Airplay nutzen kann. Und dann tauchte da auf einmal auch mein Mio-Armband auf. Und da war ich auch sofort begeistert, habe sofort getwittert, oh, Podcat läuft hier mit meinem Mio-Armband, ist gekauft. Und dann kam kurz danach die Ernüchterung, ja, aber bisher nur in der Beta-Version, ist noch nicht offiziell im Store. Aber sie war jetzt so freundlich und hat mir... ich habe ihr meine ID vom iPhone geschickt. Sie nutzt nicht Testflight, sondern Hockey. Ist wohl auch so eine Testumgebung für Apps. Und da kriege ich dann jetzt in der kommenden Woche einen Zugriff zu dieser App. Und dann werde ich mal gucken, wie das so in dem Zusammenspiel mit meinem Armband funktioniert. Da habe ich dann nämlich endlich mal wieder einen Anwendungsfall, weil im Moment liegt's auch echt nur in der Ecke. Und ich mache da gerade nichts mit.
Du hattest ja also die einmalige Chance, es mir zu verkaufen. Du wolltest es ja nicht machen.
Was ich noch dazu sagen wollte, also ich habe ja die Podcat des letztes Jahr schon auf Podstock kennengelernt. Und das macht uns Android-Nutzer echt neidisch, so eine tolle Podcast-App, die uns da fehlt und enthalten wird. Also das ist schon fast ein schlagendes Argument, ein iOS-Device zu holen. Ich weiß gar nicht, es gibt es nur für, nicht auf Tablet, oder? Es ist nur auf...
Nee, ist mir jetzt auch nicht bekannt.
Genau, also, es ist nur...
Im Moment iPhone-only, soweit ich weiß. Aber... Oder beziehungsweise nicht fürs iPad optimiert. Mhm. Aber was ich da auch ganz nett finde, ist eben auch in dieser Playlist, die man da entsprechend hat und dann so im Hintergrund quasi den Fortschritt des gehörten Podcasts sieht, beziehungsweise über die Liste auch zu jedem einzelnen Podcast.
Genau, und Kommentarfunktion ja, ist ja auch eine drin, so dass man sogar wirklich an die Audiostellen das damit verknüpfen kann, also wirklich zu einer Audiostelle einen Kommentar abgeben kann und eine Diskussion innerhalb dieser App mit anderen Benutzern starten kann, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
Okay, das läuft dann über die Server von Podcat quasi.
Genau, so habe ich das verstanden gehabt damals, ja.
Ja, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, in die auch der Podlove Player gehen will. Da habe ich jetzt leider die aktuelle Session nicht selber gehört. Ich weiß nicht, ob du Freitagvormittag auf dem Developer-Teil...
Genau, da war ich dabei.
Da wurde wahrscheinlich auch ein bisschen was vorgestellt.
Ja, also der Player ist jetzt noch in einem Stadium. Die arbeiten ja jetzt seit einem Jahr an einem kompletten Rewrite mit JavaScript und allem. Und machen den also wirklich jetzt mal in schick und modern wieder. Es wird sehr, sehr viele neue Features erstmal nicht geben, aber man kann da sehr gut drauf aufbauen. Vor allem das ein tolles Feature ist dann, dass wirklich auch Videos und auch Bilder mit integriert werden können innerhalb des Players. Und auch überhaupt Kapitelmarken sind auch nochmal um einiges schicker zu bedienen. Mhm. Also das macht schon alles guten Eindruck. Es muss halt noch ein bisschen, die Bugs müssen noch ausgetrieben werden und dann denke ich, wird der Player irgendwann mal rauskommen, hoffentlich.
Und da ist ja auch so ein Ziel, da auch so eine Art Kommentarfunktion mit einzubauen. Also ob das jetzt am Anfang kommen wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber hatte Tim ja auch mal gesagt, so sein Ziel ist es ja auch eigentlich so, ja, dann darüber so ein bisschen zu kommunizieren und zu sagen, hey, hier genau die Stelle finde ich gut, hör dir das nochmal an.
Genau, sowas wird dann über, also wen es jetzt interessiert, das sind dann halt, die haben das jetzt auf so eine Plugin-Architektur, läuft das hinaus, das heißt also, Kapitelmarken sind zum Beispiel ein Plugin und dann wäre ein weiteres Plugin zum Beispiel, das mit der Kommentarfunktion zu realisieren.
Ah, okay, dann kannst du im Prinzip auch noch, ist das dann so, dass man auch bei der Installation selber sagen kann, okay, bei mir möchte ich jetzt diese und diese Funktion anhaben oder aushaben? Oder?
Es ist halt im JavaScript-Code, ist das sozusagen nochmal voneinander getrennt und dass man das ja nachladen müsste man es auch können. Das heißt, wenn jetzt ein Entwickler sich findet, er will was Schickes für diesen Webplayer machen, dann braucht er jetzt nicht irgendwie im Webplayer rumcoden, sondern macht einfach einen Plugin, so habe ich es zumindest verstanden, dass der Gedanke dahin geht.
Ja, ist ja auch nicht schlecht. Also da können wir auch noch gespannt sein, was da so Neues kommen wird.
Und eine Sache, die mir jetzt auch noch einfällt, was auch noch dabei sein wird, was auch sehr interessant ist, im Moment ist es ja zum Beispiel sehr schlecht möglich, den aktuellen Player farblich anzupassen oder nur bestimmte Bereiche und auch nicht alles. Das wird mit dem neuen Player dann auch alles schicker und schöner und besser anpassbar.
Ah, okay, dann können wir in Zukunft auch den Player in nerdigen Farben gestalten.
Ja.
Wir haben so ein paar kleine Knackser und Aussetzer immer mal. Ist das an eurem Netz da irgendwie, liegt es da dran?
Oder? Ja, das wird dann im LTE-Netz liegen, leider.
Okay. Das
kann sein. Also schauen wir mal, wie es sich nachher anhört. Aber auf Honig wird es bestimmt richten.
Also mit Georg.
Müssen wir gleich nochmal ihn anhauen. Was ist mit Knacksern?
Auch bei Auf Honig gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Bin ich leider auch zu spät in die Session gekommen, habe mich da wieder irgendwie verquatscht. Er hatte noch mal ein bisschen was zu Multitrack vorgestellt und da soll ja auch jetzt eine Desktop-Version kommen, die eben auch Multitrack unterstützt. Ich weiß jetzt nicht genau wann, ich weiß auch nicht, ob ein Release-Datum genannt wurde, aber auf jeden Fall so die Aussage im Sinne von, ja, Desktop-Version Multitrack schon, aber wirklich konzentriert dann eben auf die Algorithmen. Und so wie ich es verstanden habe, dann weniger mit Metadaten etc. Also den Komfort, den man da noch dann bei dem Webservice hat, bei dem Online-Service mit den ganzen Metadaten, das wird es wohl so in der Desktop-Version nicht geben.
Gibt es ja in der aktuellen auch nicht. In der aktuellen hast du ja auch hauptsächlich, dass du ein paar Files am Ende rausspielst und die musst du dann halt selber in deinem Workflow noch irgendwie weiter bearbeiten.
Ja, müssen wir mal gucken, was da so für uns in Frage
kommt. Ja, der Hauptvorteil ist natürlich, du sparst dir dieses Hochladen. Ich meine, selbst hier mit meinen 200 Mbit Downstream habe ich ja nur 10 Mbit Upstream. Und dadurch, dass ich ja die Files erstmal als FLAC zumindest so auf Honig hinschicke, weil ich halt auch nicht doppelt komprimieren möchte, macht man ja nicht, dauert es halt schon, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, bis es dann hoch oben ist, so eine Folge. Zumal ja auch jede Spur einzeln dann hochgeladen werden muss. Ich mache mir das im Moment so ein bisschen einfacher, indem ich die alle schon vorher per FTP schon mal irgendwo hinschiebe und dann von da aus direkt einbinden kann. Das heißt, ich muss dann zumindest nicht so lange noch den Browser offen haben, weil das ist sonst auch schon mal so ein Problem gewesen. Dann musst du halt, wenn du die einfach über das Webinterface auswählst, halt auch noch so lange warten, bis dann wirklich diese Dinger oben sind, bevor du dann mal das Laptop zuklappen kannst oder so. Von dem her, die Desktop-App wäre wahrscheinlich schon eine nette Alternative. Ja, man muss mal schauen.
Ja klar, ich meine, gerade wenn du vielleicht auch irgendwo unterwegs bist und nicht unbedingt die große, dicke Internetleitung hast, dann sparst du dir da natürlich schon ein paar Gigabyte, das hochzuladen und lädst halt nur das fertige Produkt in dem Sinne hoch, was dann vielleicht eben eine MP4-Datei ist oder MP3-Opus, was auch immer. Ne?
Genau.
Das ist natürlich schon ein Vorteil dann, wenn man mal wieder...
Ja, generell, auf Honig, das ist jetzt ja schon lange so ein quasi Standard in vielen Podcasts geworden. Jedes Mal, wenn man mal wieder einen hört, der das nicht einsetzt, da kriegt man dann immer wieder, weiß ich nicht, gerade im Auto, dann hast du halt einen, der ist irgendwie so zu leise, weil das nicht ordentlich gelevelt ist und dann plötzlich schreit einer und dann ist das halt überhaupt nicht irgendwie halbwegs auch nur im Limit da, sondern Einmal habe ich fast einen Unfall gebaut, weil dann wurde da so ein, es wurde halt ein indiziertes Spiel genannt, das war hier im Players Launch Podcast, den wir auch schon mal erwähnt haben, vom Nerdiverse, den man immer mal wieder ganz schön hören kann, wenn man zu, ja, so News zu Videospielen und ein paar Meinungen zu Videospielen haben will. Nur da ist halt eben manchmal die eine oder andere Folge nicht so perfekt gemastert und das war halt einmal ganz extrem, da wurde dann halt ein zensiertes Spiel weggepiept. Und dieser Piep war ungefähr, ja, gefühlt viermal so laut wie alles andere. Und ich habe halt im Auto gehört und plötzlich kam halt dieses Piepen. Ich habe, was ist jetzt? Also jetzt, ich habe ja gedacht, jeden Moment geht mein Airbag los oder sowas während der Fahrt. Wenn du da schön mit 200 auf der linken Spur fährst und plötzlich piept irgendwas im Auto, kriegst du schon einen kleinen Schreck.
Ja, da gab es heute Morgen auch noch einen Vortrag so zum Thema, ich weiß gar nicht genau, wie der Titel war, aber so im Sinne von Raum und Klang und Geräusche im Podcast. Also fand ich auch ganz interessant. Also da ging es eben auch darum, so ja, manche sitzen ja in ihrem Studio und alles klingt steril und dann wird es noch durch Auphonic gejagt und dann war da jemand, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber auf jeden Fall macht er hier so einen ganz lokalen Podcast aus dem Kiez in Neukölln und was er macht mit seiner Mitstreiterin, die gehen halt wirklich raus, nehmen halt so ein mobiles Gerät auch mit zum Aufnehmen und begleiten dann die Leute auch wirklich so im Alltag. Also die waren zum Beispiel irgendwie auf dem Rathaus in Neukölln, als da die Freifunker irgendwie eine Richtfunkstrecke aufgebaut haben und da hast du dann halt auch den ganzen Baulärm und alles gehört und das war auch ganz interessant, weil das einfach eine ganz andere Atmosphäre gibt. Also
ja, jetzt aber war das, ja auch heute eine besondere Atmosphäre.
Genau, und sagte Chris Marquardt, der ist auch hier, hat dann auch so einen schönen Satz rausgehauen, so er ist für mehr Schmutz in Podcasts und hat das auch aus seiner Fotografie-Perspektive mal gesagt, so wenn er geht dann auch mal wieder ins Analoge, wenn's dann auch mal ein bisschen schmutziger werden soll.
Christian Grasse war der Vortragende. Ah,
Christian Grasse, genau. Der hat diesen Kiez-Podcast. Den werde ich mir, glaube ich, auch mal abonnieren und mal reinhören. Also ist halt ein ganz anderes Format natürlich als jetzt unser Podcast zum Beispiel auch. Aber ja, es wäre ja wahrscheinlich auch ziemlich langweilig, wenn wirklich alle gleich sind. Also sowohl in die eine Richtung mit der ganzen Atmosphäre im Hintergrund, aber genauso in die andere Richtung, wenn jetzt alle nur noch im Studio aufnehmen, dann fehlt einfach auch die Vielfalt und von daher denke ich, ist es einfach ganz gut, dass es beides gibt und in diversen Ausprägungen. Thorsten, du möchtest ja immer alles schön rein und klar.
Nein,
und
gar nicht. Nee. Ich meine, wir sind doch auch für unsere Schmatzer und sonstigen Körpergeräusche.
Ja, da hast du natürlich auch recht. Wir sitzen ja auch nur da rum und trinken Bier und.
Nee, sowas stört mich auch nicht. Was mich halt stört, ist einfach im Brummen oder wenn es so einfach zu hallig ist, einfach so Sachen, die man halt auch leicht abstellen könnte. Also es geht ja noch nicht mal darum, wirklich komplett steril den Ton zu haben, sondern einfach, also zum Beispiel jetzt auch bei euch im Hintergrund, war es gerade auch teilweise mal ein bisschen lauter, ist ja gar nicht verkehrt.
Ja klar, ich meine gerade, wenn hier wieder Pause ist, wir haben uns jetzt zwar schon hier recht weit zurückgezogen in Richtung Toiletten und haben hier so eine kleine Küche in Beschlag genommen.
Aber hört sich jetzt gar nicht so an, als ob ihr auf der Toilette sitzen würdet.
Auf der Toilette nicht.
Also es müsste ein bisschen hallig klingen eigentlich.
So dumpf.
Hörst du nicht so die dumpf. Schüssel?
Ja.
Nee, aber ja, wie gesagt, klar, wenn man wirklich so Störgeräusch hat im Sinne von irgendeinem Brummen oder ähnliches. Klar, das ist schon schön, wenn man das einfach wegkriegt. Aber selbst wenn man jetzt sowas macht, es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, heißt der Küchenpodcast von dem Küchenstudio von Philipp Bahnse. Zumindest früher haben die auch so ein ganz einfaches Recording-Gerät genommen. Inzwischen nehmen sie, glaube ich, auch Headsets, aber da hast du halt auch eine ganz andere Akustik. Aber da sagte Chris Marquardt zum Beispiel auch, er macht auch so einen Podcast, wo die halt irgendwie zusammen in der Küche sitzen und dann hat er halt auch irgendwann so Feedback bekommen, so im Sinne, ja, finde ich ja ganz cool, hört sich eigentlich so an, als ob wir mit euch in der Küche sitzen, wenn wir uns das anhören. Also hat halt alles so sein Für und Wider, ne?
Ja. Ja, wie gesagt, nur so Sachen halt, die einfach leicht abzustellen sind. Wenn es irgendwie der eine zu laut, der andere zu leise ist und sowas, das strengt halt einfach dann ungemein an, wenn man es hört und dann macht es halt keinen Spaß, während halt eben natürlich so Atmo im Podcast natürlich schön sein kann. Also da gab es auch mal von Nerds FM eine Folge, da haben die draußen gesessen und du hast halt die ganze Zeit irgendwelche Vögel gehört und sowas. Das war auch cool. Also das ist alles nicht verkehrt.
Aber dem Wetter hätten wir uns auch theoretisch raussetzen können. Wir haben, glaube ich, gerade so 20 Grad hier draußen. Das wäre auch noch eine Idee gewesen.
Uns ist zwar trocken, aber ich weiß nicht, wie warm es ist. Ich war natürlich heute noch nicht draußen.
Ja, wie sich das für so einen richtigen Nerd gehört, ne?
Richtig. Aber ich habe immerhin noch nicht runtergezogen.
Ja, da kann ich vielleicht jetzt gerade nochmal an der Stelle auch ein kleines Thema einwerfen, was Mario und ich mal wieder gleichzeitig ins Trello reingeworfen haben. Du bist ja auch ein Vielbesteller, genau wie ich auch bei Amazon und weiß nicht, wie es bei dir ist, Sebastian.
Oh, frag nicht. ich bin ja selbstständig und also das mit den Rechnungen auf Amazon ist nochmal ein eigenes Thema, aber ist auch besser geworden, muss ich gerade mal so als Lob rausbringen, aber es,
bist also auch reger Nutzer der Packstation.
Ich versuche zwar auch ab und zu mal woanders zu schauen, also es gibt natürlich so andere Spezialartikel, die man sowieso woanders kauft, aber doch der erste Blick geht doch meistens nach Amazon, ob der Artikel da nicht ist und auch über Prime und gleich morgen früh geliefert.
Ja, ja und wir nutzen ja auch regelmäßig die Packstation und da scheint es jetzt in München von DHL mit Kooperation mit Audi so ein neues Pilotprojekt zu geben, wo man sich dann statt sein Paket in die Packstation zu schicken, es quasi in seinen Kofferraum liefern lassen kann.
Kofferraum?
Ja, fand ich auch ganz interessant. Also ich weiß nicht genau, wie das mit dem Zugang zu dem Kofferraum funktioniert.
Du hast ja Automodelle, wo du, du kannst den Kofferraum separat öffnen, aber in der Regel kommst du dann ja,
Müsste jetzt auch nochmal gerade in den Artikel schauen, aber stelle ich mir interessant vor. Also so wie ich es in Erinnerung habe, der Zusteller kriegt so einen einmaligen Zugriff auf den Kofferraum, kann da dann was reinstellen und wenn er den zugemacht hat, dann kriegt er ihn auch nicht mehr auf und dann kannst du irgendwann dein Paket da wieder rausholen. Also
gibt jetzt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder es gäbe halt so einen komischen Master-Schlüssel, mit dem du halt jeden Audi-Kofferraum einmal aufmachen kannst.
Ja, das wäre natürlich.
Wäre natürlich problematisch, wenn der mal in falsche Hände gerät. Und das andere, wenn es jetzt wie bei BMW mit diesem Connected Car irgendwie zusammen funktionieren würde, wo ja auch du über dein Handy dein BMW auf- und zumachen kannst und sowas. Was sinnvoll sein kann, wenn du deinen Schlüssel drin hast stecken lassen, was aber auch nicht ganz so gut sein kann, wenn das mal jemand hackt, so wie es ja mal hier neulich irgendwie passiert war. Mhm. Das war doch die Geschichte mit dem, wir haben vergessen, dass man auch HTTPS nehmen kann und Zertifikate prüfen kann. Okay, wir haben es mal sicher gemacht.
Ja. Hab gerade noch mal kurz nachgelesen. Also es läuft wohl darauf hinaus, dass man eben, man gibt beim Bestellvorgang den ungefähren Standort seines Wagens an, wenn die Lieferung voraussichtlich ankommen soll. Und dann kriegt der DHL-Zusteller da im Auto eine vorübergehende Zugangsberechtigung, die eben an diese Bestellung gebunden ist. Und damit kann er eben wirklich einmalig diesen Kofferraum öffnen, um die Bestellung dann da reinzulegen. Und ja, wenn der Kofferraum dann zu ist, dann ist er eben zu.
Mhm.
Also spannende Sache, aber ich weiß nicht, ob sich das unbedingt so durchsetzen wird. Also stelle ich mir auch dann eher so als Sonderfall vor. Also ich meine, du bist ja auch, wenn du nicht zu Hause bist, ne, dann ist die Tendenz halt groß, dass auch dein Auto nicht zu Hause ist. Und von daher wäre es dann vielleicht eher wieder so in dem Sinne, ja, so wie Thorsten und ich da eben manchmal unter der Woche ein paar Tage woanders sind. Unser Auto steht vielleicht tagsüber auf dem Parkplatz vom Kunden oder so, der vielleicht auch öffentlich zugänglich ist. Und dann kannst du halt sagen, okay, stelle ich mir mein Paket jetzt dorthin ins Auto. Also das könnte ich mir so als Anwendungsfall vorstellen.
Ja, was man dafür halt nochmal bräuchte, wäre einfach eine Realtime-Einflussnahme, wo das Paket hin soll. Das fehlt jetzt ja im Moment auch noch. Also du hast dann ja manchmal nichts anderes, keine andere Möglichkeit, als dass du warten musst, bis du eben den vergeblichen Zustellversuch dann hattest, um dann irgendwie so einen Zettel an die Tür zu hängen oder sowas.
Ja, genau. Und auch das kommt immer noch, weiß ich nicht, zumindest bei mir immer mit einer gefühlten Stunde Verzögerung, bis ich dann tatsächlich sehe, dass der
da kann ich aber Verzug. Da hatte ich aber neulich ein cooles Erlebnis. Und zwar hatte ich mir ja diesen Bürostuhl bestellt und der wurde per DHL geliefert, per DPD geliefert.
Ja.
Und da hatte ich wirklich eine Live-Verfolgung auf der Karte, wo denn gerade der Fahrer ist, mit meinem Paket und stand halt eben auch, wie viele Stationen er noch anzufahren hat, bis er bei mir ist und wie lange das ungefähr noch dauern wird. Das heißt, ich konnte also immer sehen, wo ist mein Paket gerade und wann wird es denn dann wohl bei mir sein. In dem Fall war es halt eben so ein bisschen blöd, weil ich war nicht zu Hause und ich habe halt die ganze Zeit gehofft, dass er nicht vor 13 Uhr hier ist, weil dann meine Freundin wieder da gewesen wäre oder 14 Uhr. Ja. Und ja, hab dann halt da die ganze Zeit irgendwie Daumen gedrückt, weil dieser Stuhl wog halt auch irgendwie 25 Kilo und ich habe halt die ganze Zeit gehofft, bitte gebt ihn nicht beim Nachbarn ab, bitte gebt ihn nicht beim Nachbarn ab. Sie haben ihn beim Nachbarn abgegeben und zwar sogar natürlich auch im Nachbarhaus, wo ein älterer Mensch wohnt und meine Freundin musste ihn dann dort abholen und weil sie wollte ihn auch jetzt nicht tagelang rumstehen haben. Mhm. Und ja, dann wurde sie auch mit den Worten begrüßt, ach und Sie wollen jetzt das Paket hier abholen alleine. So, ja, hatte ich eigentlich schon vor und dann musste er aber dann mit anpacken, weil das wäre halt allein nicht möglich gewesen, das Paket von einem Haus ins andere zu tragen. Aber da habe ich halt auch gedacht, das ist schon cool irgendwie, ne, dass du die ganze Zeit dann irgendwie sehen kannst und ich hätte wohl auch eine Umleitung in ein in so eine Filiale veranlassen können schon währenddessen. Ja. Aber ich kann jetzt eben nicht sagen, schickt's mal irgendwie ein bisschen später oder sowas.
Mhm. Na, das hatte mir Sascha auch letztens erzählt, diese Verfolgung bei DPD. Ich weiß gar nicht, was er bestellt hatte. Aber er sagte, er konnte nicht sehen, wo der jetzt tatsächlich langfährt. Weil das eine ist ja, okay, du siehst, wo der Wagen gerade ist, aber du weißt ja halt noch nicht, wo fährt er jetzt lang, bevor er dann tatsächlich bei dir ist.
Ja, bei mir stand halt, es gibt noch 7 Stationen, bis er bei mir ist.
Ah, okay. Naja, das grenzt es ja zumindest schon mal ein bisschen ein und dann kann man so ungefähr abschätzen.
Ja, ich konnte jetzt nicht dem irgendwo auflauern und ihn überfallen oder so. Das hat jetzt nicht gereicht.
Ah, verdammt.
Ja, aber wie gesagt, einfach um so grob zu wissen, wann wird er denn wohl da sein, dafür war es echt super.
Mhm.
Auch wenn in dem Fall das eben genau umgekehrt war, dass ich gehofft habe, dass er nicht früh ankommt.
Ja. Ja, aber es ist interessant. Also es gibt ja echt einige Experimente, Pilotprojekte mittlerweile. Wir hatten es ja letzte Mal auch schon mit den, wie nannte sich das dann, Paketkästen, also so Mini-Packstationen für so größere Wohnhäuser mit vielen Mietparteien. Da gibt es ja auch Pilotprojekte. Also man merkt schon insgesamt einfach, dass die Menschen viel, viel mehr auch im Internet bestellen und das kriegen ja auch die Zustellerfirmen entsprechend mit und für die ist es ja auch gut. Die verdienen ja auch daran, aber die Problematik ist halt, dass eben so ein Paket nicht in den Briefkasten passt und die Leute tagsüber in der Regel auch nicht zu Hause sind.
Ja. Und auch die kuriosesten Sachen, also wo ich immer denke, das wird doch jetzt per Spedition geliefert, wenn ich etwas Größeres bestelle, dann kommt doch der kleine Postbote da mit seinem kleinen Fahrzeug und quält sich da, also als wenn er die Sondertour nur für mich gefahren ist, ja, mit dem Bett oder ähnliches. Ne, also das ist schon Hammer, was da teilweise wirklich über die Post auch verschickt wird und noch nicht als Sperrgut eigentlich abgewiesen wird.
Ja.
Bei einem 55 Zoll Fernseher machen sie Schluss. Der kam irgendwie per Hermes Home Service, wo du dann auch denkst, okay, werden wohl jetzt 2 Leute dann sein, die das Ding dann bringen. Weswegen ich nur die Tür aufgedrückt, also ich wohne im ersten Stock, hatte halt die Tür aufgedrückt, hab kurz noch gehorcht, so ja bitte, dann sagt ihr hier ja Hermes, hab gesagt, alles klar, erster Stock bitte. Und hab dann gewartet, ne, und hörte dann da ein Gepolter im Flur und plötzlich kam halt so ein Typ, der mal eben so einen 55 Zoll Fernseher geschultert hatte, da die Treppe hoch. Hab ich auch gedacht, ups, hätten wir auch sagen können, dass er alleine sind, dann wäre ich gerade runtergekommen.
Ja, die haben es auf jeden Fall nicht einfach, die Zusteller und die Spediteure, also bin ich auch erstaunt, als ich mir eine Waschmaschine liefern lassen habe, dann kommt da auf einmal einer alleine hoch und hat die da so auf den Rücken geschnallt. Ne? Mhm. Also sah schon abenteuerlich aus.
Dann musste er die alte wahrscheinlich noch wieder mitnehmen, weil du wahrscheinlich das gute Paket bei Amazon geklickt hast mit Altgerätentsorgung.
Ja, es war so ähnlich. Ja, es war auch eine ganz witzige Geschichte, als ich vor knapp 3 Jahren in Berlin eingezogen bin. Ich hatte keine Waschmaschine und hab mir dann eine bestellt bei Amazon. Hab auch vorher den Aufstellort vermessen, alles super, alles wunderbar, passte locker. Ja, dann kam, das waren sogar 2 Spediteure, die dann auch hochkamen, haben die Maschine hochgetragen und wollten sie bei mir ins Badezimmer stellen. Das Einzige, was ich leider vergessen hatte, ich habe nicht die Türbreite ausgemessen und ich wohne in einem Altbau und da ist es halt alles so ein bisschen variabler und die Badezimmertür ist leider sehr schmal und war nur 54 statt 60 Zentimetern. Ja, die Konsequenz war, die beiden waren erstmal ein bisschen angefressen und durften dann die Maschine erstmal in die Küche stellen. Und dann habe ich, was habe ich gemacht? Ich habe mir bei Amazon eine neue Maschine bestellt, entsprechend schmaler, die auch durch die Tür passt. Und habe dann, als die neue dann kam, haben sie die alte direkt wieder mitgenommen. Aber da denkt man ja auch irgendwie nicht dran, dass so eine Maschine einfach nicht durch die Tür passen könnte. Also ja, das war schon ganz, ganz witzig. Also zumindest für mich.
Genau.
Für die anderen nicht so ganz.
Also kennt man dich ja. Du lässt dir ja auch deine 10 Tüten von Rewe online genau. Gerne da hochschleppen.
Bin ich ja richtig dekadent.
Ja, ja. Hier, 10 Cent Trinkgeld, aber geben sie nicht alles auf einmal aus.
Genau. Nein, so gemein bin ich dann nicht. Also ich gebe schon immer, auch wenn, ich lasse mir mal so einmal die Woche dann mal Pizza liefern, dann lasse ich die Leute halt wirklich auch an die Wohnungstür kommen, aber dann gebe ich auch durchaus 1-2 Euro Trinkgeld. Also das soll ja dann schon belohnt werden.
Ich mache das auch immer. Ich sage mir dann auch, möchte ich jetzt Samstagabend irgendwo Pizza rumfahren? Nee, und dementsprechend, je später es wird, umso mehr Trinkgeld gebe ich dann auch immer.
Ja. Jo, so sieht das aus hier mit den Paketen. Ich habe auch schon wieder eins, was wieder beim Nachbarn abgegeben wurde.
Ist denn jetzt das eine aufgetaucht, das, was da bei dem nicht existenten Nachbarn aufgegeben wurde?
Ja, es ist tatsächlich wieder aufgetaucht. Also meine Freundin hatte einen Aushang gemacht bei uns an der Eingangstür und ich meine, da kann man eigentlich auch mal selber drauf kommen, wenn man so ein Paket annimmt. Derjenige, der es angenommen hat, wohnt in unserem Haus. Das Problem ist nur, das ist so eine WG und sein Name steht nicht an der Tür. Mhm. Ne? Und wenn ich dann so ein Paket annehme, könnte ich ja durchaus eventuell drauf kommen, dass dann jemand nicht weiß, wo er es abholen soll, wenn nirgendwo der Name an der Tür
steht. Das hat ja sowas mit dem Wunsch und der grundsätzlichen Fähigkeit des Mitdenkens zu tun.
Ja,
derjenige, das denn kann oder will.
Das stimmt. Aber wir haben es dann rausgefunden, derjenige hat dann einen anderen Namen, der auf dem Klingelschild steht, auf den Zettel drauf geschrieben. Das war dann so das Zeichen, so ja, da können wir es dann abholen.
Auch nett, er hätte ja auch einfach mal bei euch klingeln können, aber auch das hätte dann wieder, naja.
Ja, es sind so manchmal die Kuriositäten, wie man dann tatsächlich an seine Lieferung letztendlich kommt. Ich bestelle mir ja eigentlich schon immer alles an die Packstation, aber manchmal will Amazon das nicht. Ich glaube, zum Beispiel, als ich habe mein Deo im Sparabo auch bei denen und das liefern die irgendwie nicht an eine Packstation. Wahrscheinlich, weil theoretisch da die Gefahr besteht, dass die Station explodieren könnte oder so. Ich weiß es nicht. Tja.
Ein Deo im Sparabo.
Ich bin ja gar kein Packstation-Nutzer. Wie ist das denn? Wie lange bleiben die Pakete eigentlich in der Packstation?
Ach so, ich dachte, du nutzt die auch. Nee. Die bleiben da 7 Werktage drin. Also genauso wie in der Filiale, ja. Wenn du sie da abholen müsstest. Okay. Also das ist eigentlich recht entspannt. Also da nutze ich manchmal dann auch so. Ich bestelle mir unter der Woche mal was, wenn ich gar nicht zu Hause bin und hol's dann erst ein paar Tage später ab. Du kriegst dann auch entsprechend SMS-Benachrichtigungen oder E-Mail-Benachrichtigungen, so, also erstmal initial, wenn dein Paket da drin gelandet ist und dann auch so im Sinne von, dein Paket liegt jetzt schon 2 Tage da, hol's doch mal ab.
Okay.
Also zumindest diese Erinnerung nach 2 Tagen kommt. Ich glaube, danach habe ich zumindest bisher noch keine weitere bekommen. Ich weiß nicht, Thorsten, hast du da noch andere Erfahrungen?
Weiß auch nicht, also ich meine auch meistens so nach 2 Tagen, aber dann hat man es ja eh schon abgeholt. Also viel länger lässt man es ja meistens nicht drin liegen. Also ja, meistens bei mir kommt es dann irgendwie am Dienstag an und dann hole ich es donnerstags spätestens auch ab.
Ich bin übrigens gerade überrascht und ich habe mir gerade schon überlegt, soll ich es überhaupt erwähnen, bevor noch was passiert? Aber die Verbindung ist ja jetzt konstant stabil auch. Ne?
Ja, also wir haben ein paar Dropouts, aber das, ich weiß nicht, wie es auf deiner Seite ist.
Ich habe hier ganz gelegentliches Knacksen, aber das ist im Rahmen. Also jetzt zuletzt auch weniger geworden noch.
Okay, ja. Also ich glaube, als es eben so schlimm wurde, da war hier auch wieder Pause und du glaubst gar nicht, hier sind alle 14, alle 12 WLAN-Kanäle im 2,4 Gigahertz-Band sind komplett zu. 5 Gigahertz scheint so ähnlich schlimm auszusehen schon, weil alle iPhones auch schon im 5 Gigahertz-Netz irgendwelche Hotspots aufmachen. Das ist also wirklich Katastrophe, was hier Funk angeht.
Ja. Ich meine, wir sind hier bei Wikimedia Deutschland und es ist natürlich auch super, dass sie uns hier den Raum zur Verfügung stellen, aber sie machen natürlich jetzt nicht extra irgendwie, bauen jetzt nicht extra ihr WLAN hier aus, nur weil hier halt mal wir 100 Leute für ein Wochenende da sind. Also, und dafür läuft es eigentlich auch noch recht akzeptabel, wenn man halt wirklich mal irgendwie was twittern will oder mal eine Seite ansurfen will oder so. Ist es kein Problem, aber ich meine, für so Dauerverbindungen, wie wir sie jetzt haben, da wird es dann halt schon kritisch. Ja, und dann fliegen ja natürlich auch ganz viele Signale durch die Luft.
Ich glaube auch gerade Audio ist ja besonders pingelig irgendwie, wenn da mal dann Probleme mit der Verbindung. Ich glaube, da hast du fast mit Video weniger Probleme, dann hast du halt mal so ein Bildartefakt, ja. Das stört aber nicht so sehr, wie jetzt so ein Knacksen oder so dann, ne?
Oder du kannst das Bild ja auch ein bisschen einfrieren und dann das merkt man ja auch manchmal, dass es dann so ein bisschen ruckelt und dann hat sich das gerade irgendwie da aktualisiert, das Bild, wenn da mal ein paar Dropouts waren. Aber Audio ist natürlich, ja, sobald irgendwie, du hast halt nicht viel Möglichkeiten, wenn jetzt irgendwie 500 Millisekunden plötzlich gar kein Audiopaket mehr ankommt, dann kannst du die nur ignorieren, die dann noch eventuell nachträglich als Nachzügler kommen und muss dann halt weitermachen. Ne? Das ärgert mich auch immer bei Streaming-Diensten unheimlich. Gut, die haben da wahrscheinlich ihre rechtlichen Auflagen, aber die können eigentlich puffern und buffern, bis der Arzt kommt. Und trotzdem hast du da trotz guter Verbindung immer wieder mal so Aussetzer drin bei so Streaming-Diensten. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, aber meine sind da doch.
Meinst du jetzt Netflix oder sowas, oder?
Ja, Netflix ist super. Also okay. Das geht ziemlich gut. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt ab und zu mal ein paar Serien auf online jetzt, was weiß ich, Sat.1 oder sowas mal eher den dann dort versuchst online zu gucken. Das ist also wirklich eine Katastrophe, was die da machen über Flash.
Da fängt die Katastrophe doch schon an, oder?
Ja.
Das ist so ähnlich, als wenn Thorsten Internet Explorer sagen würde.
Ja. Hallo, wurde gestern auch irgendwo erwähnt in einem Talk, ne?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber.
Tim Pritlauf hat irgendwann
Tim hat auch sogar,
was vom Internet Explorer gesagt.
Ja, wenn Tim das sagt, dann muss das ja gut sein. Ne?
Hat sich denn einer von euch, wo wir gerade Internet Explorer sagen, hat sich einer von euch die aktuelle Beta oder Alpha oder wie auch immer es heißt, also hier, wie heißt es denn, Insiders Program von Windows 10 mal wieder angeschaut?
Ich weiß nicht, ob ich die ganz aktuelle Version jetzt drauf habe, aber ich habe zumindest schon die drauf, wo auch hier Project Sparta schon mit Spartan. Integriert ist. Oder Spartan, oder ja, ich bin da nicht so.
Spartakus.
Für Sparta.
Genau.
Ja. Ist das auch wieder hier so eine Verknüpfung wie Cortana zu diesem
Spiel? Ja, genau. Ja, Spartans, das sind ja die, also die bei Halo, die, oder nicht? Ja, doch, die Typen heißen Spartans.
Naja. Erster Eindruck war eigentlich recht positiv und schnell auch. Also scheint mir recht schlank gebaut zu sein, dieser neue Browser.
Ich habe das gar nicht weiterverfolgt. Wisst ihr, welche Rendering-Engine da jetzt drunter sitzt?
Also ich weiß nicht.
Ich habe mal was von WebKit im Kopf, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber das kann man ja ganz schnell mal
Mittlerweile haben die sich ja so ein bisschen, warte mal, wie war denn das jetzt? Der Chrome und der Firefox, sind die jetzt auseinandergedriftet oder sind sie nochmal mit einem eigenen Projekt zusammengegangen? Was war denn
Nein, da? Firefox ist Gecko.
Genau.
Das ist quasi ja der Nachfolger noch vom Netscape. Und ich glaube, davor war es ja dann Mosaic oder so. Also das ist immer noch diese Gecko-Engine, die da im Firefox drin hängt. Und Google Chrome und Safari basieren auf WebKit.
Ach genau, die beiden waren das, die habe ich gerade durcheinander.
Genau, und Microsoft hatte halt bisher dann dieses, wie auch immer es heißt. Sie scheinen aber eine komplett neue zu machen, wenn ich das hier richtig gerade auf die Schnelle sehe.
Ich sehe gerade auch, dass aus Project Spartan jetzt Microsoft Edge
genau.
wird. Okay.
Schande, noch eine Umbenennung.
Ja gut, das Spartan war ja nur ein Arbeitsnamen.
Ah, okay, ne? die Engine heißt auch Edge. Deswegen heißt der Browser wahrscheinlich dann auch so.
Also haben sie nochmal eine eigene davon. Ist vielleicht jetzt auch die Frage, ob das so toll ist, hätten sie vielleicht auch mal einfach das tolle WebKit genommen.
Und ja, tendenziell hast du da natürlich wieder das Problem, dass dann wieder so wie man es damals schon vom Internet Explorer kannte, dann immer wieder in dem einen Browser läuft, in dem anderen sieht's anders aus.
Ja.
Das hattest du ja jetzt eigentlich in letzter Zeit, wurde das ja immer weniger, dass man als Webentwickler da große Ausnahmen noch definieren musste für jeden einzelnen Browser. Also ich kann mich da auch noch an sehr schlimme Zeiten erinnern, wo ich noch selber mehr Web gemacht habe.
Also ich erlebe es gerade wieder im Business-Bereich, Stichwort SAP und Web-Transaktionen. Da gibt es immer noch große Unterschiede bei den einzelnen Browsern. Also ich weiß, es kann natürlich liegt vielleicht dann auch einfach daran, dass SAP da noch nicht so die aktuellen Standards bedient oder vielleicht eben auch die Browser nicht.
Das liegt hauptsächlich auch daran, dass die SAP-Kunden, wenn ich jetzt auch ein bisschen aus meiner Erfahrung da berichte, jetzt nicht unbedingt weder was den Internet Explorer oder neue Betriebssysteme angeht, noch was halt eben den neuesten Patch auf den Systemen da angeht, irgendwie jetzt besonders schnell sind. Ne?
Ja, das stimmt auch. Also
einfach, aber ist natürlich verständlich, weil da kannst du halt nicht mal eben schnell einen neuen Internet Explorer ausrollen, sondern
richtig.
Das sind dann halt mal eben Projekte, die halt fast ein Jahr laufen, weil da halt auch mal alle möglichen Geschichten getestet werden müssen, ob die denn damit auch noch funktionieren. Ne? Und dann hast du halt auch irgendwelche Abhängigkeiten. Ich erlebe das halt auch recht häufig, weil wir haben dann halt noch Kunden auf sehr alten Systemen, wo dann halt jetzt aber einfach aufgrund des Internet Explorer Rollouts, was sie dann mal irgendwann machen wollen oder weil sie dann mal doch auf Windows 7 jetzt gehen mussten, dann in dem Rahmen halt auch mal jetzt irgendwelche Upgrades gefahren werden müssen, weil halt irgendwelche alten BO Enterprise 3.1 Versionen jetzt halt nicht mehr mit einem neuen Internet Explorer kompatibel sind oder sowas. Ist halt auch diese Abhängigkeiten, die du untereinander hast, das ist halt wirklich, das ist nicht ohne.
Ja, das stimmt schon. Du hast natürlich immer viele Fehlerquellen.
Ja, und gerade in einem großen Konzern, wo dann halt so ein weltweites Rollout ist, das ist halt ein Projekt, das läuft halt einfach ewig, ne? Und dann ist halt eben, wenn du dann mit dem Projekt durch bist, dann ist halt eigentlich die Version, die du da ausgerollt hast, schon wieder veraltet. Also so ein bisschen wie bei einem Debian Linux oder so, ne? Was halt eben dann. Es ist halt stabil, aber läuft halt ewig der Rollout erstmal und dann hast du halt eben die alten Versionen dann wieder.
Ja, wobei da hast du ja noch den Vorteil, dass die wenigstens dann die Security-Patches backporten und die dann in die Distribution einfließen lassen, was, wenn du jetzt eiskalt auf einer Version vom Internet Explorer bleibst, dann nicht hast. Ne?
Ich glaube, Patches gibt es doch
ja, gut.
dafür. Also gerade wenn es Sicherheitssachen sind oder sowas.
Für Firmenkunden gibt's ja immer sowieso von Microsoft, da wird ja sogar noch XP teilweise für den Berliner Bundestag oder was das da ist, noch nachgepatcht ein weiteres Jahr, wird's ja jetzt, glaube ich, gerade verlängert. Also das,
scheinbar Firmen oder Institutionen, die da sehr, sehr viel Zeit brauchen.
Ja, und das kostet dann aber auch sehr, sehr viel Geld, wenn die nochmal so einen verlängerten Support haben wollen. Das,
richtig.
Gab es halt bei der SAP mit ihren 3.5er Backstools auch mal irgendwie, dass dann auch nochmal gegen entsprechende Zahlung nochmal ein besonderer Patch rausgekommen ist. Nee, aber ich habe halt auch dieses Insiders-Preview-Programm da ja bei mir unter Perils installiert. Das Schöne mit der aktuellsten Perils-Version ist es auch so ein One-Click und du hast das Ding installiert. Wenn man jetzt VirtualBox stattdessen verwendet, bin ich mir sicher, geht das fast genauso einfach. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber gehe ich halt wirklich von aus. Und da gibt es dann halt einen kleinen Trick, wie man halt sicherstellt, dass man auch die neueste Version hat. Es gibt zwei Kanäle, sag ich mal, was die Updates angibt. Es gibt einmal halt eben, dass man sagt, ich will die Updates besonders schnell bekommen, das ist aber nicht die Standardeinstellung an der Stelle. Und dann kriegt man halt eben wirklich immer die aktuellste Version, wo dann vielleicht aber auch schon mal ein Bild bei ist, der vielleicht ein bisschen stinkt. Ich glaube, das ist das Problem, weswegen da halt in der Standardeinstellung das noch steht auf, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie Fastlane, Lowlane heißt oder so, könnte man mal nachschauen. Findet man aber irgendwo unter Einstellungen, Updates, und dann gibt es da irgendwo halt so eine Einstellung, wo dann steht, ich möchte Updates besonders schnell bekommen. Weil ich nämlich vorher hatte ich halt auch, es war vorgestern, hatte ich halt ein Update gefahren und habe dann nicht die neueste Version mit dem Edge-Browser bekommen.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich jetzt nämlich auch, da hatte ich nämlich auch mal die Einstellung geändert, dass ich eben auch in Anführungsstrichen diese Nightly-Builds kriege. Also es sind natürlich nicht täglich Nightly-Builds, aber man kriegt halt in kürzeren Abständen dann auch schon mal eine entsprechende Beta, und da war eben auch in einer der letzten dann der neue Browser mit drin.
Ja, und was ich da halt krass fand, war wirklich wieder, als ich das Update gefahren habe, dann sah plötzlich alles doch wieder stark anders aus. Also die scheinen da wirklich richtig viel rumzuschrauben immer noch.
Mhm.
Weil halt wieder Startmenü funktionierte irgendwie plötzlich komplett anders. Ich habe ein komplett anderes Farbtheme gehabt. Musste erstmal wieder den Power-Aus-Knopf suchen. Das ist ja immer meine größte Herausforderung bei Windows 8 gewesen. Wie kriege ich das Ding aus, ohne einen Stecker zu ziehen, was halt in der virtuellen Maschine schwierig ist. Ja, das war dann auch wieder. Jetzt ist es dann nämlich unter, naja, Power kann man halt auch mit Leistung übersetzen, ne? Weil der Knopf heißt halt eben Leistung, wo dann ist Maschine herunterfahren. Naja, da habe ich dann wieder ein bisschen gesucht. Aber eben, ich finde es halt wirklich beeindruckend, wie Microsoft da im Moment so mit umgeht und wirklich da jetzt auch nicht nur so eine, ja, hier habt ihr mal einmal so einen Preview und dann kommt irgendwann die fertige Version, sondern echt immer wieder am aktuellen Stand irgendwie die Leute teilhaben lassen. Und also, wie gesagt, Microsoft ist das neue Apple. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und es ist wirklich, wirklich geil, was sie in den letzten, seitdem Ballmer nicht mehr da ist, was sich da alles so zum Positiven verändert hat. Na, auch jetzt die neuen Tools, die halt auf der Bild vorgestellt wurden, also sei es jetzt der dieser Code-Editor für OS X und Linux. Naja, gut, der ist, glaube ich, noch nicht ganz so super toll, wie jetzt ein Virtual Studio oder ein Xcode halt wirklich ist, aber du hast halt auf jeden Fall schon mal etwas. Und dann dieser Ansatz, dass du Android- und iOS-Apps wohl auch relativ leicht mit den entsprechenden Tools jetzt porten kannst auf Windows. Und dann halt eben diese Universal-Apps, die dann halt eben auf allen Plattformen mehr oder weniger laufen. Also das sieht alles gut aus, glaube ich. Als Nicht-Entwickler jetzt so, was ich da einschätzen kann, was ich so mitbekomme, als Interessierter.
Ich meine, sie machen das ja auch alles nicht aus reiner Selbstlosigkeit. Ne? Also es ist ja schon klar, wenn sie jetzt diese Technical Preview einer großen Masse bereitstellen, frühzeitig erstmal für die Entwickler, die können natürlich schon mal schauen, dass sie ihre Anwendung entsprechend darauf entwickeln. Und auch wenn du eben eine große, breite Testmasse hast, kriegst du halt auch schon frühzeitig diverse Bugs da einfach rausgezogen. Ne? Also,
ja, und vor allen Dingen auch, es passiert halt nicht das, was bei Windows 8 passiert ist, dass plötzlich alle sagen, hey, wo ist mein Startmenü?
Oh, jetzt haben wir aber ein ganz großes Jittern.
Okay.
jetzt ist es wieder gut. Okay, das kam jetzt gerade einmal ganz kurz sehr abgehakt. Okay. Vielleicht kannst du das nochmal
sagen. Also ich hatte halt gesagt, dass denen nicht wieder das passiert, was mit Windows 8 passiert ist, dass alle dann plötzlich sagen, hey, wo ist mein Startmenü? Sondern die haben dann vorher schon mal gesagt, wir hätten gerne ein Startmenü.
Ja, genau. Das stimmt natürlich. Und das Startmenü ist bei Windows ja auch besonders wichtig.
Ja, und das finde ich halt auch mit Windows 10 jetzt ganz gelungen. Das ist ja so eine Mischung quasi aus dem klassischen Startmenü und dem Fullscreen, wie auch immer man es da nennen soll, was jetzt unter Windows 8 und 8.1 da irgendwie war. Wobei, wenn man sich halt einmal dran gewöhnt hat, wie es funktioniert, nämlich meistens bist du eh schneller damit, eben die ersten zwei, drei Buchstaben von einem Programm zu schreiben. Ich meine, unter OS X, wer ruft denn da bitte schön ein Programm auf, indem er das in der Liste sucht? Drückst halt Command Space und schreibst. Ja, also zumindest ist das bei mir so. Oder halt eben die drei Dinger, die du immer brauchst, die hast du halt eben in der Taskleiste unten. In der Launchbar. Na, wie heißt das denn? Das heißt Launchbar, ne?
Ich glaub schon.
Muss man immer aufpassen hier. Hast im Dock, verdammt.
Dock, ja.
Hast sie halt immer im Dock schon ohnehin angepinnt. Aber ansonsten startest du halt eh einfach hier Command Space und dann in Spotlight mal eben das Programmchen reinschreiben. Und genau so funktioniert es halt dann eben auch unter Windows ganz gut. Drückst halt die Starttaste und tippst drauf los und dann ist es meistens auch wirklich der passende Treffer, der dann da kommt. Aber spätestens dann, wenn du mal, ach, wie hieß denn nochmal dieses Programm, was ich da jetzt starten muss? Ne? Ich weiß nur, das war so eine komische, so weiß ich nicht was für ein Icon und dann suchst du dir da einen ab, dann wird es halt irgendwie schon ein bisschen schmerzhaft.
Ja. Also, ich muss mich an dieser Stelle leider schon ausklinken, weil ich jetzt noch eine Session habe, aber ich freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen und ein bisschen Technik stellen zu können. Ja, und in Zukunft ja, hoffen wir mal, dass ihr ständig über Studio Link nur noch kommuniziert und ja.
Ja, genau. Erstmal danke, ja. Sebastian. Und ich denke, wenn wir das zu Hause mit einer vernünftigen DSL-Leitung machen, dann wird es auch nochmal eine Ecke stabiler. Also es ist ja jetzt schon recht stabil, bin immer noch erstaunt darüber.
Ja, wir müssen nur schauen, mit deinem USB-Audio-Interface scheint ja irgendwas nicht zu stimmen, weil der dann zwischendurch einfach keine Pakete mehr verschickt
hat. Michael klickt sich gleich ein neues, ganz einfach.
So, ich klick mir ein Focusrite.
Das ist ein Problem, was man mit Geld lösen kann, dann wird's gelöst. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst und dir auch die Mühe gemacht hast, hier das Setup nochmal ein bisschen korrigieren und so. Danke dir.
Ja, bitte, bis dann.
Ciao. Tschüss. Mensch, aber wollen wir die Sitzung nicht auch sehen?
Welche Sitzung?
Die Session, die er jetzt hat.
Ach so, ja, das könnte nur ich mir anschauen. Ach,
das gibt's nur live.
Genau, die.
Du könntest ja Periskopen.
Periskop, ja, da. Wurde, glaube ich, vereinzelt auch schon mal hier was gestreamt und wir haben auch gestern schon mal ein bisschen diskutiert, so in dem Sinne, so, ja, ey, wir sitzen hier zusammen, wir reden über Podcast, warum stellen wir jetzt nicht ein Aufnahmegerät mal eben hier hin und nehmen das einfach noch mit auf, so zum Nachhören, weil seit diesem Workshop ist es nämlich auch so, es gibt quasi immer so ein paar Leute, die im Sendegate dann die einzelnen Sessions auch mit dokumentieren.
Hab ich auch schon gesehen.
Und da wäre es natürlich ein einfaches, das auch gleich noch mit aufzunehmen, so zum Nachhören. Ne? Kann man jetzt sagen, ja, im Prinzip schon. Auf der anderen Seite, vielleicht kommen dann weniger Leute oder so, was ich jetzt nicht glaube, weil es ist halt immer noch was anderes. Auch zwischen den Sessions läuft ja hier noch ganz viel Austausch.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das Leute jetzt davon abhält, zumal die Sessions kannst du jetzt ja auch manchmal schon als Video gucken und nur dann eben diese Hands-on-Sessions oder so, die jetzt da eigentlich auch von der Diskussion ja hauptsächlich leben, ne?
Ja, genau. Also, ja, ist natürlich, also die Überlegung gab's und gibt's wohl schon öfters und wird sich vielleicht noch das ein oder andere auch in Zukunft ändern, muss man halt mal schauen.
Ja, ich weiß jetzt ja nicht, wie viele Leute da auch in diesem Livestream zuschauen, aber was ich mir manchmal halt auch gewünscht hätte, es gibt ja dann auch schon mal diese Signal Angels, die dann eben nicht nur das Video machen, sondern die dann auch nochmal hier irgendwelche aus dem IRC irgendwelche Fragen stellen oder sowas. Das fehlte ja, natürlich dann
Twitter.
Gestern, ne? Oder von Twitter dann oder so, ne? Genau, dass man da auch nochmal so ein bisschen, wobei ich meine, es ist schon alles sehr Special Interest und ich glaube, die meisten, die das interessiert, sind auch vor Ort oder gucken sich dann irgendwann mal später versehentlich auf YouTube an oder so.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, im Unterschied zum Beispiel zum Kongress, wo das ja auch regel genutzt wird, so Fragen aus dem Chat oder Fragen von Twitter oder woher auch immer, ist das hier ja noch eine ganz, ganz kleine Veranstaltung. Also wir sind jetzt hier so 100 plus x Leute. Ich weiß nicht, also offizielle Anmeldungszahl waren ja 100 Leute. Dann sind halt vielleicht noch ein paar Vortragende, die nochmal separat zu rechnen sind. Aber lass es 150 maximal sein. Das ist ja alles eine ganz andere Dimension. Ja.
Ich habe aber gerade noch einen Pro-Tipp zum Thema Windows 10 und zwar, wenn man sich mal angucken will, wie dein Windows 10 auf dem Tablet funktioniert, aber das Glück hat, nur iPads zu besitzen. Und
wie wir.
Genau, und möchte sich das mal angucken. Und zwar gibt es ja eine App namens Splashtop, die wir schon öfter mal, glaube ich, vorgestellt haben und mit der man eben so ein so ein Remote-Screen, also so eine Fernadministration von seinem Computer machen kann. Und man kann sich, also ähnlich wie jetzt ein VNC funktioniert oder sowas, oder halt irgendwie einfach nur die so ein Remote-Desktop oder sowas halt. Hier ist das Besondere, man muss nochmal einen Client eine Komponente auf dem Server installieren oder auf dem Rechner, den man fernwarten möchte, nämlich den sogenannten Splashtop Streamer. Und den kann man sich auch in der virtuellen Maschine installieren. Ja, das ist quasi das Erste. Und dann verbindet man sich damit halt mit seinem Windows 10 und hat dann halt aber schon so eine Touch-Oberfläche im Endeffekt dann. Weil das nämlich ganz gut ganz gut rüber geschickt wird. Diese Eingaben, die du halt eben dann auf dem, also im Endeffekt das Windows 10 glaubt so mehr oder weniger fast, dass es ein Touch-Display jetzt hätte. Und ja. Du kannst ja dann auch unter Tablet-Mode, also der ist ja standardmäßig an, wenn du den ausmachst, dann hast du ja auch alles Fullscreen-Apps oder halt nur so Tiles, dass du halt irgendwie zwei oder mehrere Apps irgendwie nebeneinander packst und sowas. Also das funktioniert echt super. Ups. Und so kann man sich das mal, kann man sich das nämlich mal anschauen, wie denn dann wohl so ein Windows 10 auf einem Tablet auch mal aussieht, wenn man kein Windows-Tablet bisher hat. Ja. Was hast du getan?
So. Sorry, ich habe dich gerade ganz kurz nicht gehört.
Du hast Sebastian, irgendwas rausgezogen und
genau. Sebastian kam nochmal zurück. Er braucht für seine Session sein Headset. Und das solange haben wir gerade kurz abgeklärt.
Solange er nicht seinen Studio-Link braucht, ist ja alles gut.
Nee, das würde ich jetzt hier nicht aus der Hand geben.
Er hat ja auch mehrere noch, glaube ich, dabei. So 20 genau. Stück oder so.
Und hier liegt ja auch noch mein nacktes Testgerät ohne Gehäuse, was er noch nehmen könnte. Ja.
Wobei, da hat er doch irgendeinen Kondensator eingelötet. Klar, vielleicht ist der auch jetzt irgendwie noch, dass das nicht so ganz.
Na, das war ja eigentlich dazu gedacht, die Stromversorgung für mein Gerät zu verbessern. Aber das Gerät haben wir jetzt gerade nicht im Einsatz.
Ach
wir
so,
haben jetzt
okay.
hier sozusagen so ein Standardgerät von ihm im Einsatz und vielleicht gab es da auch deswegen die Aussetzer nochmal von meinem Gerät. Genau, Splashtop hattest du erwähnt. Ich kenne das noch nicht. Was mir gerade spontan einfiel, ist ja dieses Parallels Access. Das habe ich mal auch ausprobiert. Das ist ja auch bei Parallels, glaube ich, erstmal mindestens ein halbes Jahr zumindest dabei oder so. Oder
ich mag halt da, so im privaten Umfeld mag ich halt Software as a Service nicht so sehr. Das Software im Abo-Modell. Also,
ja gut, bei mir war es dabei. Solange es dabei ist, nutze ich es, ne? Weil hab's ja quasi mitgekauft.
Ja, aber dann ist ja das Problem, du benutzt es und richtest dich da auch ein bisschen mit ein und dann plötzlich ist es weg. Und dann bleibt dir halt auch nichts anderes übrig als das nochmal. Also zum Testen okay, aber weil ein halbes Jahr ist halt nix.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, bei mir sind es jetzt 2 Jahre und wird man wieder sehen, wie lange Parallels das 10er jetzt unter OS X, ja, 10, 11, wie es dann vielleicht heißen wird. Ich weiß es gar nicht, ob es da dann noch läuft oder wie lange es dann noch läuft. Das ist ja auch immer so eine Sache. Da habe ich halt auch schon mal überlegt, sollst du eigentlich noch Parallels nutzen oder nutzt du dann vielleicht auch in Zukunft VirtualBox oder ähnliches? Ja, ist immer so die Frage.
Ja, wobei eben da, ich meine, dieses jährliche Update, das ist ja dann auch immer vom Preis her noch in Ordnung.
Und ja, kriegst es meistens für 40, 50 Euro.
Und da musst du es ja auch nur dann klicken, wenn du wirklich das OS X Upgrade mitmachst. Also ich sag mal, du könntest ja dann, wenn du jetzt sagst, nee, mir ist das alles zu blöd, dann bleibst du halt auf der OS X Version, wo du gerade drauf bist und hast halt deine Features weiterhin alle. Während du eben bei einem Abo-Modell jetzt nicht plötzlich sagen kannst, ich bin mit dem glücklich, was ich jetzt hab, scheiß auf neue Features, ich benutze es jetzt so weiter.
Ja, aber möchtest du mit einem alten OS X arbeiten? Also ich jedenfalls nicht, sagen wir es mal so.
Ja, kommt dann auch drauf an. Wenn das jetzt irgendwas ist, was ich beruflich nutzen würde, ist man vielleicht auch gar nicht mal so update-freudig immer.
Mhm.
Weil irgendwas bricht ja immer.
Ja, das stimmt. Also man hat zumindest meistens am Anfang immer dann wieder so diese kleinen Kinderkrankheiten, die dann mit dem nächsten Punkt 1, Punkt 2 Release dann wieder ausgemerzt werden. Manchmal auch erst mit dem 3, 4, 5er Release, aber ja, man ist dann natürlich auch immer noch irgendwie, obwohl es eine Final Version ist, doch noch so halb Beta-Tester. Ne? Ist ja immer so schön mit der Bananensoftware. Die reift ja beim Kunden.
Genau.
Ja. Und du hast das mal ausprobiert, das Splashtop.
Ich nutze das schon lange. Da habe ich sogar früher mal WoW mitgespielt. Also was heißt, nein, was heißt gespielt? Also einfach für ein bisschen im Chat rumhängen und so hat es halt gereicht. Ah,
okay, verstehe.
Und dann sogar auch mal, als ich noch, als es dann noch irgendwelche Sachen gab, die man halt irgendwie einmal täglich nur machen konnte, dann habe ich das sogar auch mal aus dem Hotel, wo ich selber nicht spielen konnte, weil das irgendwie zu schlecht war, die Verbindung, konnte ich aber dann irgendwie doch so mit Standbildern über den Rechner zu Hause spielen. Das war ein bisschen, bisschen bescheuert, aber es hat funktioniert.
Ja, so leicht Gaming-süchtig.
Ja, es gab halt so Sachen, einfach musstest du jeden Tag mal einmal irgendeine komische Sache abgeben oder so und dann konntest du das halt eben auch mit 3 Frames pro Sekunde machen. Aber ist, jetzt, ist ja nicht zu empfehlen unbedingt.
Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Bevor nachher unser Setup wieder abgebaut wird, mache ich jetzt gerade nochmal so ein Foto davon. Dann können wir das auch mal vielleicht auf die Webseite stellen. Ja,
sollten wir tun.
Unter welchen haarsträubenden Bedingungen wir hier podcasten.
Um nochmal auf das, weil wir haben ja immer so, ein Schwerpunktthema ist ja immer hier scheinbar Versanddienste bei uns. Ihr hattet neulich mal, du und Mario oder einer von euch beiden, hatte da so ein Ding rumgeschickt gehabt, das war so ein, die Alternative zur Packstation. Das war irgendwie so eine Filztasche oder sowas, die dir an die Tür gehängt hast. Weißt du noch, was das war?
Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das hier in meinen Nachrichten noch wiederfinde. Ich glaube, ich habe das in unsere Gruppe mal gepostet. Genau. Aber es war ganz interessant. Im Prinzip so eine, ja, so wie du sagst, so eine, sieht aus wie so eine Filztasche, die man sich an seine Wohnungstür dranhängt und dann auch von innen, aber ohne Schrauben oder irgendwas, trotzdem befestigen kann, sodass sie nicht jemand klauen kann. Und auch die Tasche selbst hat dann, glaube ich, nochmal so ein Schloss, was dann jemand verschließen kann, sobald er was reingepackt hat. Und das ist, war auch so, ich glaube, es war auch ein Kickstarter-Projekt oder ähnliches oder auf jeden Fall, ja, so in dem Sinne, du hast quasi da so eine Art Paketkasten an deiner Haustür, an deiner Wohnungstür, wenn du jetzt eben nicht gerade ein Eigenheim vielleicht hast und dir da so eine Packstation hinstellen kannst. Ja, genau. Und dann ist diese Tasche da erstmal so zusammengeklappt. Und wenn
genau, das
da
war locumi.de.
Ah, okay.
locumi.de. Da kriegt man hier in die Trello schmeißen, ob wir es nachher für die Kapitelmarke haben.
Ah, locumi.
Locumi.
Ja, wie auch immer. Genau, dein perfekter Nachbar, schreiben sie.
Ja, genau. Ja.
Ja. Und da passt halt durchaus ein Paket rein. Ich glaube, das hat auch dann ein paar Kilo Tragkraft. Ja, und es ist nicht nur für Pakete gedacht, sondern auch vielleicht Lebensmittelversand kommt ja jetzt auch immer mehr so in Mode oder auch mal so in Richtung Reinigungsservice gedacht. Der liefert halt jemand da deine Kleidung, bist vielleicht gerade nicht zu Hause. Kann der Lieferant dir dann da reinpacken, macht das Schloss zu und dann kannst du es eben nur wieder mit dem Schlüssel öffnen, wenn du nach Hause kommst.
Genau, und es gibt 2 Preismodelle, entweder kaufen oder mieten. Kaufen heißt einmalig 129 Euro, mieten sind einmalig 30 Euro oder 29,90 und dann monatlich immer nochmal 9,90
Euro. Und ja gut, es gibt
optional noch eine Versicherung dabei, ist wahrscheinlich dann, wenn dir das Ding einer klaut.
Wobei da ist, glaube ich, die Kaufoption schon das, was man dann nutzen würde. Weil nach einem Jahr, wenn du es wirklich langfristig nutzen willst, dann hast du das ja nach einem Jahr wieder raus. Also klar, wenn man es jetzt nur mal testen will, könnte man es sich überlegen.
Weil ich dachte, es gäbe es in verschiedenen Größen, aber scheinbar ist es so, dass du es zusammenklappst an der Tür. Genau. Und dann ist es halt wirklich nur wie so eine kleine Aktentasche, sieht es dann aus. Und das kannst du aber halt wirklich riesengroß quasi noch auffalten. Und dann wird es halt eben, ja, dann wird es halt eben zugemacht von dem entsprechenden Postmenschen und damit ist es dann auch nur noch für dich im Zugriff. Ah, okay, das ist wirklich super.
Ja, setzt natürlich voraus, dass der Paketbote trotzdem zu dir an die Wohnungstür kommt, obwohl er eben jetzt merkt, dass du nicht zu Hause bist, weil du ihm nicht aufmachst. Ne? Weiß ich nicht, wie gut das dann funktioniert. Dann musst du vielleicht erstmal am Anfang einen Zettel schreiben, irgendwo sichtbar aufhängen, so im Sinne von, ja, bitte geh doch an meine Wohnungstür und pack das da rein.
Bei DHL könnte ich mir vorstellen, dass es auch mit dieser Wunschnachbaroption funktioniert. Da kannst du ja auch sagen, bitte hier eine Abfalltonne positionieren oder sowas.
Das gibt's da ja auch.
Stimmt. Und da wirst du wahrscheinlich auch angeben können, hier bitte in mein Lokumi reinstecken.
Genau, ja, stimmt. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber diese Option gibt's ja auch so als Hinweis für den Zusteller.
Ja. Ja, oder halt eben auch, wenn man jetzt eben, selbst wenn man ein Eigenheim hat und die Möglichkeit hätte, eine eigene Packstation dahin zu stellen, ist das vielleicht trotzdem nochmal die einfachere Alternative zu einer Packstation, dann hast du das Ding halt eben draußen hängen.
Ja.
Oder vielleicht kannst du es auch bei dir an die Tür draußen, wobei das ist, denke ich mal, schwierig. Aber jetzt, ich meine, bei dir zum Beispiel ins Haus käme ich immer rein. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, hier gibt es halt nur vier Parteien. Drei Parteien. Mhm. Da ist dann schon ein bisschen schwieriger.
Ja, bei uns ist immer irgendjemand im Gesamthaus gesehen da, der dann auch aufmacht. Also.
Weil halt mittlerweile haben wir ja oftmals auch das Problem, dass vielleicht der Postbote, gerade bei dir, wo er jetzt ein bisschen weiter und ein bisschen höher laufen muss, auch schon mal froh ist, wenn du nicht da bist, weil das dann einfach mit dem Kärtchen belassen kann. Das ist natürlich dann nochmal so ein Problem.
Oder er packt ein Kärtchen rein, obwohl ich da bin.
Ja, das meine ich jetzt ja gerade eben, dass er
hochzukommen.
Ja, also.
Ja, das sind so die Luxusprobleme der ersten Welt, ne?
Genau, aber Lokumi, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Aber na, die Packstation ist natürlich dann noch die sicherere Alternative im Moment, ne?
Ja, das schon. Also ich meine aber insgesamt, ja, wir haben die Themen ja immer wieder mit den Paketdiensten und so. Da tut sich einfach im Moment
einiges. Ja, aber auch nur, weil es halt uns sehr interessiert, weil wir halt irgendwie da schon so ein kleines Problem haben in der Richtung.
Ja.
Ich habe auch gestern auf Amazon einiges geklickt und zwar habe ich mir von diesem, ich habe ja zum einen das Problem, dass mein Autoradio zwar Bluetooth für telefonieren kann, aber kein Bluetooth für Audio. Und ich deswegen immer mein iPhone, wenn ich einen Podcast hören will, im Handschuhfach anschließen muss. Und da habe ich jetzt so ein kleines 13-Euro-Gadget gefunden irgendwie, wo ich dann auch später mal berichten werde, wie das denn funktionierte, was man an einen Dock-Connector anschließen kann.
Aha.
Und dann quasi Bluetooth 4.0 kann und kriegt quasi seinen Strom über diesen Connector, wenn ich das richtig gesehen habe. Und damit kannst du in erster Linie auch eine alte Dockingstation, also, nee, nicht eine alte Dockingstation, so einen alten, das heißt, ich, wenn jetzt so ein Radio hast, wo ein Dock-Anschluss dran ist, aber was kein Bluetooth kann, oder halt so ein, gab es ja früher so Boxen halt, ne? Diesen Zeppelin von B&W oder von Bose gab es diverse Boxen, wo halt eben einfach so ein iPhone direkt reingesteckt wird. Und da kannst du dann eben stattdessen so einen kleinen Dongle drauf tun und damit ist dann plötzlich das Ding Bluetooth-fähig.
Ah ja, okay.
Und ja, das werde ich mal probieren, wenn ich dann eben diesen 13-Euro-Dongle im Handschuhfach habe, ob das dann besser funktioniert.
Und da ist so ein Dock-Connector noch drin.
Ja, genau. Ich habe halt im Audi ist so ein toller Dock-Connector. Du kannst ja auch für 50 Euro ein Kabel kaufen, was dann dieser, ich glaube, MME-Anschluss oder so heißt das, eben MME. Und auf der anderen Seite ist dann halt entweder ein USB oder ein Dock-Connector im Moment. Das sind zwei dedizierte Kabel, die du halt im Set kaufst. Und jetzt gibt es wohl auch noch ein neues Kabel, was dann eben dieser komische Anschluss und auf der anderen Seite ist ein Lightning-Anschluss. Aber das Kabel kostet irgendwie 50 Euro, was eine total Frechheit ist. Und ist halt auch so, ja, super kurz und dann muss das Ding halt wirklich im Handschuhfach liegen haben, wenn du es anstöpselst. Das ist eh nicht so ganz praktisch. Von dem her mal schauen, wie das dann mit diesem Dongle da funktioniert und ja, dann werde ich da mal berichten. Ich hoffe, dass das mal gut ist, weil dann kann ich nämlich einfach das Handy in der Mittelkonsole liegen lassen und dann halt von da einfach den Podcast abspielen.
Ja, oder du klickst dir noch so eine schöne Halterung, dass du es auch
in Sicht hörst. Ja, die habe ich ja auch direkt mitgeklickt.
Ach so. Alles klar, dann kannst du demnächst sogar auch dein iPhone als Navi nutzen.
Ja, genau, weil das Audi Navi halt auch stinkt. Also das ist auch, habe ich jetzt wieder gemerkt, wenn es ein bisschen voller war, du hast halt eben da zwar so TMC, aber das funktioniert so semi, weil er sagt dir dann immer, ja, fahr mal lieber auf der Bundesstraße, da ist total frei. Zumindest sehe ich nicht, dass da was wäre. Also muss ja frei sein. Ist es aber vielleicht nicht.
Hat der TMC oder das TMC Pro?
Vielleicht auch das Pro, weiß ich nicht, aber Problem da ist halt, du hast eigentlich nur Autobahnen drin und maximal vielleicht noch ganz große Bundesstraßen, aber so, es ist selten eine gute Idee, wirklich in einem Superstau auf die erste Umgehung zu fahren, die es irgendwie gibt.
Aber ja,
da stehst du mindestens genauso schlimm. Deswegen meistens riskiere ich das halt auch, dass ich echt sage, komm, ich fahre jetzt einfach in den Stau rein. Oftmals löst er sich ja doch schneller auf als erwartet irgendwie, sei denn es ist eine Vollsperrung oder so. Aber ansonsten habe ich selten gute Erfahrungen gemacht, irgendwelche Ausweichstraßen zu nehmen. Also andere Routen über die Autobahn ist dann kein Problem, aber wirklich, so wie eine Bundesstraße im Spiel ist, kannst du es halt knicken. Ja, und da habe ich mir das, was der Stefan uns vorgestellt hatte, mal nochmal ein bisschen unter die Lupe genommen. Dieses Exo-Gear, Exo-Mount, genau, Exo-Mount von der Firma Exo-Gear. Und da einmal das, was er auch auf dem Hörertreffen dabei hatte, geklickt.
Mhm.
Und dann haben wir noch ein anderes, was ich auch sehr sympathisch finde. Das wird in den CD-Slot reingesteckt.
Ah, okay.
Und das habe ich mir auch mal mitgeklickt und ich gucke mal, welches von beiden jetzt das sein wird, was ich dann behalte. Und das andere kriegt dann die Freundin, weil die nutzt halt auch ihr iPhone schon mal als Navi. Zwar ganz selten, aber schon mal. Und dann kann sie sich das Ding dann auch mal irgendwo ins Auto klemmen, wenn es dann braucht.
Ja, ich meine, CDs willst du ja eh nicht mehr benötigen oder hören.
Nee.
Gehe ich mal von aus.
Ja, und stopfst, es wird dann irgendwie in diesen Slot gesteckt und dann noch irgendwie fixiert und dann hält's da halt. Und ist eigentlich ja meistens auch so von der Positionierung her gar nicht mal so verkehrt. Und was ich ja auch gesehen habe von denen, aber da passt halt leider wirklich nur alles ab irgendwie iPad rein oder so, zumindest im Querformat. Im Hochformat wird auch ein iPhone reinpassen. So ein Mount, was quasi oben aufs Armaturenbrett zwar auch geklemmt wird, aber dann komplett nach unten hin runterhängt, hatte ich euch das Bild auch von geschickt.
Ja, das habe ich gesehen. Das sah ganz gut aus.
Wurde dann, also so ein iPad Mini, ich glaube mal, also so ein iPad Mini mit GPS im Auto wäre, glaube ich, auch ein ganz gutes Navi.
Ja, also ich habe das eine Zeit lang genutzt, als ich noch das, ich hatte ja das Mini aus der ersten Generation und da hatte ich jetzt nicht von Exo-Gear eine Halterung, aber so eine andere Halterung, die man, die habe ich noch mit dem Saugnapf normal an die Scheibe gemacht, aber auch damit habe ich dann das iPad Mini eine Zeit lang mal als Navigationsgerät genutzt und auch so als Musikabspielgerät. Das ist halt schon ganz nett, weil das Display einfach entsprechend groß ist und hast halt eben fast 8 Zoll zur Verfügung im Gegensatz zu 4, 5 Zoll auf einem Smartphone.
Aber ich finde halt eben, wenn es dann so groß wird, finde ich es halt schon grenzwertig, wenn du es wirklich in der Scheibe hängen hast, weil es einfach irgendwie Sicht,
also ja,
das Sichtfeld.
Es war schon grenzwertig. Ne?
Und da ist natürlich dann mit dieser Art und Weise, wie es so quasi anstelle des Autoradios an der Position hättest du es dann halt ungefähr hängen mit diesem anderen Exo-Gear-Exo-Mount. Die hätten sich mal einen besseren Namen ausdenken sollen. Ja, aber ich bin mal gespannt. Also mal gucken, was das so taugt.
Gibt es ja auf jeden Fall im nächsten Podcast wieder entsprechend was drüber zu berichten.
Ja, wir machen das ja immer so, dass wir immer schon im Vorfeld drüber sprechen, wenn wir eigentlich noch nichts zu sprechen haben. Das hat sich ja bewährt.
Ja, aber das ist ja auch vielleicht ganz gut, weil dann können sich die Hörer schon mal entsprechend darauf vorbereiten.
Ja klar, die können schon mal ihre Hausaufgaben machen für die nächste Folge, schon mal schlauer machen.
Aufklicken
ja.
Und, ne?
Und dann sag ich, das war total scheiße, kauft euch bloß nicht.
Ja, verdammt. Hast du wieder 10 Warehouse-Deals von diesem Produkt? Auf einmal.
Ja, das können wir auch demnächst machen. Dann berichten wir von irgendwas zu, sagen wir, das ist total geil, kauft's euch. Und nächste Folge sagen wir, nee, es war doch scheiße, schickt's wieder zurück. Und dann klicken wir es und kriegen dann so einen günstigen Warehouse-Deal.
Genau.
Hört sich doch nach einer guten Idee an.
Total guter Plan, auf jeden Fall. So machen wir es. Ja,
haben wir noch was? Achso, ja, wir haben ja gerade auch irgendwie auf Twitter, wir sind schon irgendwie so ein, es macht mir ein bisschen Angst, dass wir meistens innerhalb von 5 Sekunden das Gleiche tun.
Stimmt.
Das ist schon wir beide. Wiederholt Male passiert jetzt, ne?
Dass wir beide fast gleichzeitig getwittert haben, dass es heute keinen Livestream gibt, ne?
Richtig. Und meinen hast du dann aber gelöscht, ne? Anstatt mal deinen zu löschen.
Ja, meiner klang viel schöner.
Klapphapp.
Ja.
Hast du dir denn schon ein Diaspora-Account mal geklickt mittlerweile?
Nee, bisher noch nicht. Also du hast mir das ja gestern oder vorgestern geschrieben, aber jetzt so im Rahmen des Workshops bin ich noch nicht so wirklich dazu gekommen, mich da mal drum zu kümmern.
Also ich glaube, das könnte wirklich eine fantastische Alternative sein, aber es wird es leider nie aus dieser Nerdblase rausschaffen, weil die Leute auf Facebook ja eben da gar nicht wissen, dass das eigentlich doof ist, was sie da machen. Weil, ja, wenn sie das wüssten und würden auch zu Diaspora kommen, dann wäre das auf jeden Fall eine richtig tolle Sache. Auch deutlich besser als jetzt, also weil es ist eigentlich wie Facebook, fühlt es sich an, ja. So von dem, du hast halt einen Stream, wie man es auch auf Facebook kennt, wo du halt auch dann eben schnell einfach oben was reinschreiben kannst. Hier ist nochmal das Besondere, dass du auch Markdown in deinen Geschichten verwenden kannst, dann ist es ein bisschen schöner von dem vom Layout her noch, und dann kannst du halt eben auch hier das mit so verschiedenen Aspekten versehen, also nach dem Motto hier, das ist jetzt vielleicht nur für meine Familie interessant, und dann können das auch andere, die dann irgendwie da nicht das so angeklickt haben, die lesen es dann irgendwie nicht oder so. Kannst Fotos machen, kannst deine Geolocation auch irgendwie da mit reinklemmen und sowas. Das ist wirklich, wie man das von Facebook her kennt und so. Und dann hast du halt eben den Stream, wo du dann allen möglichen Quatsch siehst von eben wahrscheinlich auch den Leuten, mit denen man befreundet ist. Jetzt habe ich aber noch keinen, mit dem ich da befreundet bin, weswegen ich da relativ wenig sehe. Aber das Coole ist, du kannst halt unter meine Aspekte, nein Quatsch, unter Hashtags, denen du folgst, einfach mal so eine Reihe von Themen einfach reinknallen, die dich interessieren. Und jetzt ist es ja so, dass die meisten Leute mittlerweile, wenn sie über ein Thema was schreiben, auch irgendwie ein Hashtag da reinpacken. Und dann siehst du das halt eben auch. Das heißt, dass du eigentlich auch dann einen relativ guten Stream immer hast mit Themen, die dich vielleicht interessieren könnten.
Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall wie so ein typisches soziales Netzwerk. Ne?
Mhm, richtig. Ja. Und eben anders als jetzt bei Twitter, wo du ja eigentlich nur die Sachen siehst, denen du folgst, oder halt maximal noch, wenn du mal was suchst mit einem Hashtag, hast du halt einfach immer mal so Hashtags. Wahrscheinlich wird es halt dann, wenn das Ding jetzt mal wirklich so voll wäre wie Facebook, dann kannst du natürlich nicht mehr Hashtag Apple unbedingt als Text, denen du folgst, angeben, weil dann wird es wahrscheinlich ein bisschen sehr laut werden in deinem Stream. Aber jetzt im Moment ist das halt noch im Rahmen alles.
Mhm. Ja, aber das ist bei vielen Dingen immer so das Problem, ne? Es ist halt irgendwo in der Nische drin. Ich meine, ich erinnere da nur eben an Up.net, war ja auch oder ist eigentlich immer noch, es gibt es ja immer noch, wird halt nur nicht mehr wirklich genutzt, vom Prinzip her und vom Konzept her eine gute Idee und bietet halt auch einen entsprechenden Mehrwert im Sinne von weiteren Funktionen gegenüber Twitter zum Beispiel, mhm. Aber
ja, wobei Problem das ist halt, ja eigentlich nicht der Sinn hinter Up.net gewesen, dass das ein Twitter-Klon sein soll. Das war halt einfach mal die erste Implementierung, die man damit gebaut hat. Und das war auch, glaube ich, das Problem. Deswegen, Up.net hätte vielleicht eher so ein, ja, ich meine, es ist jetzt aber leicht zu sagen hier, nachdem das irgendwie ja nicht geklappt hat und jetzt irgendwelche, also Klugscheißer-Mod an der Stelle und nachher auch so behandeln. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so gewesen wäre, wie Steam zum Beispiel funktioniert. Also es ist eine Plattform, wo es keine großartigen Dienste gibt. Du hast halt einfach nur eine Userverwaltung und es gibt halt so Broadcasting und sowas irgendwie. Und dann kannst du deine App einfach bauen, die das nutzt. Und wenn du dann halt eben Geld mit deiner App verdienst, die halt eben dann auf der App Up.net Plattform irgendwie aufbaut, musst du halt, was weiß ich, 20% an die abdrücken oder sowas. Na, dann, wenn du jetzt irgendwie eine App hast, die du verkaufst oder so, weil
nutzt halt deren API und
genau, also ähnlich wie das jetzt ja zum Beispiel Apple mit diesem iCloud-Gedöns so ein bisschen hingekriegt hat, dass du ja, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, dass sie das auf der WWDC vorgestellt hatten. Nee, es war letztes Jahr, genau, es kam nämlich im gleichen Atemzug wie iCloud Drive irgendwie dazu, dass du halt eben auch quasi auf iCloud aufsetzend so Datenbanken hast mit einem Teil, der halt irgendwie nur für den User ist und ein Teil, der halt irgendwie nur für den Server ist und so. Und da konntest du relativ einfach auf so einer Plattform halt eben so Geschichten aufbauen, die dann halt eben so Client-Server-Architektur irgendwo sind. Und ähnlich wäre das ja auch mit Up.net gewesen. Und wenn man halt einfach es nicht, du musst halt als Anwender dafür bezahlen, sondern du bezahlst quasi als Entwickler anteilig von dem, was du irgendwo mit deinen Apps einnimmst. Wäre es vielleicht wesentlich erfolgreicher gewesen und weil einfach mal so die hätte dir so die Infrastruktur für deine App irgendwo dann geboten. Ne? Wäre vielleicht ganz cooler gewesen. Aber da ist jetzt eben der Unterschied, also wie gesagt, Up.net war halt eben kein Twitter-Klon. Twitter-Klon war so eine der Funktionen und da dann halt eben, warum soll ich dafür bezahlen für einen Twitter-Klon? Ja? Und hier ist jetzt aber eben ein ganz anderer Ansatz, weil hier hast du eben wirklich, es geht darum, es ist ein soziales Netzwerk und nicht mehr und nicht weniger. Nochmal mit diesen Besonderheiten eben, dass es ja distributed funktioniert, das heißt, oder dezentral ist, das heißt, es gibt nicht die eine Domain, sondern es gibt halt eben mehrere so, ja, Satelliten, weiß ich nicht, wie man sie nennen soll, die halt eben alle zwar dem großen Netzwerk irgendwie anhängen, aber es gibt jetzt eben auch nicht die Möglichkeit, das abzuschalten oder sowas deswegen, weil es halt eben, es gibt so verschiedene Server eben, und solange einer läuft, wird halt eben auch Diaspora noch laufen.
Hm. Wo bist du da jetzt
draufgegangen? Bin auf diasp.eu.
Okay.
Das war, glaube ich, es gab zwei deutsche Hubs-Satelliten, wie auch immer sie heißen, und das war der, wo, glaube ich, mehr los war. Und ja.
Und die verschiedenen Seiten, die kommunizieren aber auch untereinander, oder wie ist das? Oder
genau,
ist das
dann da gibt es quasi einen Austausch zwischen. Also den, ich habe auch fast nur englische Sachen halt in meiner Timeline hier drin. Mhm. Weil mir scheint es halt so ein Phänomen zu sein, was hier vielleicht jetzt in Deutschland noch nicht so super bekannt irgendwie ist. Aber ja doch, hier habe ich zum Beispiel was über von den Krautreportern hat hier einer was reingepastet mal. Das war jetzt auch ganz interessant. Nee, also es ist wirklich cool. Also
ja, ich werde es mir auch mal anschauen, aber ja, wie du schon sagst, es ist halt irgendwo noch in so einer Nische, in so einer Nerd-Nische wieder eben drin und hat eben nicht den großen Zulauf. Und
ja, was man halt eben natürlich dann selber steuern kann, ist einfach gut, wo man Inhalte konsumiert, kann man sich eben nicht immer aussuchen, weil die kann man nur da konsumieren, wo sie sind. Ja, das sind halt nur mal Facebook und Twitter. Was man ja aber vielleicht machen kann, ist einfach steuern, wo man selber Inhalte produziert und dann halt eben, wenn man selber meint, man müsste jetzt mal hier sein Essen fotografieren oder sagen, dass man gerade, was weiß ich, was gemacht hat, kann man das ja vielleicht eher mal auf diesem Netzwerk ohne Bullshit drumherum irgendwie machen, ne?
Ja, das stimmt. Also.
Und da ist ja auch, ich meine, muss man halt auch mal so zugeben, die Sachen, die ich auf Facebook verfolge, sind halt schon komplett andere als die, die mich jetzt eigentlich wirklich interessieren. Also schwierig zu sagen. Also das ist halt so, ja, die, das sind halt, da hast du halt eben so deinen erweiterten Bekanntenkreis auch oder sowas drauf, aber das sind jetzt eben nicht so die Hardcore-Dinger, die einen tagtäglich jetzt irgendwie interessieren. Da ist mal ganz nett zu gucken oder so, aber so die richtig spannenden Sachen kommen zum Beispiel dann bei mir auch tendenziell eher auf Twitter, wo man halt irgendwie mal was liest, was einen auch interessiert. Also ich logge mich auch schon gar nicht mehr täglich, vielleicht mal einmal in der Woche überhaupt auf Facebook irgendwie ein. Twitter lese ich halt irgendwie täglich, ja. Ich meine, ich lese zwar immer von oben nach unten und dann immer nur so lange, wie ich Lust habe. Das heißt, ich verpasse dazwischendurch mal das ein oder andere. Anders als jetzt Mario, der halt wirklich von unten nach oben alle Tweets irgendwie liest, die er da in der Timeline hat.
Das habe ich früher auch mal gemacht, aber irgendwann aufgrund der Fülle an Leuten, denen ich folge, habe ich das auch irgendwann aufgegeben.
Ja, zumal auch manchmal die Tweets von gestern schon gar nicht mehr interessant sind, ne? Also ja. Das ist dann auch, hast du es eh schon mitgekriegt.
Ja, ich gucke dann einfach zwischendurch mal rein. Meistens mache ich das morgens irgendwie so nach dem Aufstehen, lese ich ein bisschen Nachrichten und gucke nochmal bei Twitter rein und ja, vielleicht abends nochmal so, aber ja, dann kriege ich halt auch nicht immer unbedingt alles mit und dann kommt auch schon mal so die Frage auf, ja, hast du den Tweet von dem und dem gesehen? So, ja, nee, habe ich wohl verpasst.
Ja.
Aber ist halt auch, ist ja auch immer sehr kurzlebig, ne?
Also, genau.
So der Trend, was interessiert mich heute, der Trend von gestern oder so.
Ja, ja, also von dem her, alle, die ihr das jetzt hört, meldet euch auf Diaspora an. Wir sind auf dem diasp.eu und ich bin da auch unter meinem Twitter-Handle zu finden. Das wäre dann einfach nur xfjx@diasp.eu.
Jo, mich wird man dann höchstwahrscheinlich unter Soilman82.
Nicht, wenn ich den Account gleich anlege. Genau. Jetzt hast du's, jetzt musst du dich beeilen, Michael.
Ja, ich gebe Gas.
Ja. Ja, und falls ihr euch da auch anmeldet, dann wäre es natürlich auch cool, wenn ihr uns dann da mal eine Anfrage schickt, dass man sich mal da auch befreundet und dann vielleicht auch mal ein bisschen was voneinander liest.
Genau.
Also auch von dem Ganzen, wie es so aussieht und so, also mir gefällt es wirklich richtig gut. Also ich bin ein Fan.
Ja, ich gucke mir das gleich auch mal an im Nachgang oder spätestens heute Abend dann.
Man müsste jetzt
zumindest die Einstiegsseite sieht auch schon mal ganz, ganz nett aus.
Ja, man müsste jetzt noch mal einmal checken, wie es denn ohne Adblocker aussieht. Aber ich glaube halt nicht, dass da viel mit Werbung ist. Weil das wäre ja irgendwie schon so ein Widerspruch in sich ein bisschen, ne?
Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die da Werbung schalten, aber.
Ja, es scheint, als gibt ein, so, dass du halt irgendwie per Spendengedöns da halt was machen kannst.
Mhm.
Ja, ich habe hier keinen, mein One-Passwort hat sich nicht gesynkt. Ja, also ich glaube, es ist ja auch als Crowdfunding mal gestartet. Das war so ein Ferienprojekt von ein paar Leuten, die mal ein soziales Netzwerk ohne, also ein wirklich soziales Netzwerk machen wollten. Gerade ist wohl auch der Geburtstag von dem ganzen Projekt gewesen. Mhm. Und zwar der, ich weiß nicht, ob es der, ist jetzt sogar der 5. Geburtstag, kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder war es wirklich letztes Jahr? Schauen wir mal hier, Birthed.
Ich muss ja sagen, der allererste Eindruck in den ersten Sekunden war jetzt so ein bisschen mein VZ. Aber das mag vielleicht auch an dieser orangenen Farbe liegen, die ich jetzt da gerade oben sehe. Aber sonst...
Ja gut, ich meine, mein VZ war ja auch eigentlich ein Facebook-Klo, mehr oder weniger, ne? Und gut, genau. Du hast halt einfach nur ein großes Messageboard gehabt und hast halt eben Leuten was auf die Pinnwand schreiben können oder hast halt irgendwie genau, früher war es ja sogar nur, dass du nur Leuten auf die Pinnwand schreiben konntest. Da gab es ja so diese eigentliche Timeline gar nicht so richtig, ne?
Genau, also das haben die ja auch nie groß, glaube ich, wieder aufgeholt.
Ja.
Ich meine, die gibt es ja auch nicht mehr, aber...
Genau, und hier hast du halt eben nicht diese Pinnwand. Also ich finde es wirklich, ich glaube, das könnte wirklich cool sein. Also...
Mhm. Nee, sieht auch, also klar, ich meine, jetzt gucke ich gerade das erste Mal
drauf. Also wenn ich angemeldet hast, ist es zum Beispiel schwarz und nicht orange, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Oben die.
Ja, ich habe mich angemeldet, aber ganz oben steht jetzt eben Willkommen bei Diaspora und das ist noch in orange. Das kann ich jetzt aber weg-xen, dann ist es halt auch weg und dann.
Ach, hast du dich jetzt schon angemeldet?
Ja, ja. Ich muss nicht, dass du mir noch meinen Namen wegschnappst hier. Das wäre.
Das heißt, ich suche mal hier. 282 findet er nicht. Niemand wurde gefunden.
Tja.
Das hat ja schon mal nicht funktioniert.
Vielleicht finde ich dich ja. Vielleicht kann man sich auch gar nicht finden.
Das wäre halt doof, dann wär's.
Ja, doch, ich habe dich schon gefunden. Also
okay, dann füg mich doch mal hinzu.
Dann werde ich dich jetzt mal zu meinen Freunden hinzufügen.
Ach, ich habe eine Freundesanfrage gekriegt.
Ja, schau mal, das ist jetzt bestimmt auch wieder total interessant für unsere Hörer.
Ja, nee, live. So, ich kann dich jetzt unter Freunde hinzufügen. Zack, so, wir sind wohl befreundet. Ja, cool.
Ja, super, dann kann ich das jetzt mal in Ruhe ausprobieren. Und ich glaube, wir können auch so langsam für heute zum Schluss kommen. Ist ja eh so ein bisschen alles unter besonderer Flagge.
Ja, hast du denn nur noch ein Kennt ihr schon?
Ja, kennt ihr schon den PPW15B?
Ah.
Nein, ich habe keinen, kennt ihr schon, tatsächlich dieses Mal vorbereitet. Von daher, aber ich kann es wirklich halt jedem, also würde ich vielleicht doch trotzdem einfach als kennt ihr schon nehmen, den Podlove Podcaster Workshop. Zumindest für alle die eben, die wirklich vielleicht entweder selber Podcasts machen oder eben auch sehr interessierte Hörer sind, weil auch da haben wir einige hier und es ist natürlich auch so, wie wir es immer gerne haben, Feedback von Hörern, haben natürlich auch andere Podcasts gerne Feedback von Hörern und gerade so diese Heavy User, sage ich jetzt mal, die eben auch da irgendwie zig Dutzend Podcasts regelmäßig hören, von denen kriegt man natürlich auch immer jede Menge hilfreicher Ideen und Input einfach, wie man das Ganze vielleicht besser machen kann, vielleicht anders machen kann. Oder vielleicht auch einfach so Podcasts insgesamt einer breiteren Masse zugänglich machen kann. Und von daher finde ich das auch gut, wenn, also klar, viele sind hier, die machen einfach auch selber Podcasts, aber ich jetzt mal gesagt, so 10-15% sind auch einfach Leute, die Podcasts hören. Mhm. Und da kriegt man auch immer wieder neue Ideen, neue Infos.
Man muss jetzt ja noch nicht mal so weit gehen und da hinkommen wirklich, was ja schon mal ein erster Schritt wäre. Und das ist auch etwas, wo ich mir auch an die eigene Nase packen muss, weil wir als Podcast-Macher oder wie auch immer, oder die wir eben das Hobby-Podcast haben, wir hören natürlich auf der anderen Seite auch selber viele, viele Podcasts. Und da ist natürlich immer mal wieder auch so, wir selber wissen, wie scheiße das ist, wenn man quasi irgendwo in den Wald hineinschreit, aber nichts zurückkommt. Und das Problem werden natürlich andere auch haben. Und es fängt halt damit an, dass man halt mal eine Bewertung auf iTunes gibt, was ich jetzt auch mal für alle meine Podcasts gemacht habe, die ich höre. Auch die, wo ich jetzt sage, das sind jetzt nicht, also den höre ich zwar, aber der ist jetzt nicht unbedingt das beste seit geschnitten Brot, da habe ich dann auch mal nur 3 oder 4 Sterne vergeben, aber auch das ist ja immerhin schon mal ein Feedback, was durchaus trotzdem positiv ist, weil ich meine auch 3 Sterne ist jetzt nicht so, dass man den nicht hören kann oder sowas, ne? Aber halt einfach wirklich ein bisschen aktiver zu werden, auch wenn man nur Podcast-Hörer ist. Also wie gesagt, einfach mal iTunes-Bewertung geben, bringt halt dem Podcast dann unheimlich viel, weil einfach, wenn du halt eben schaust, oh guck mal, da haben jetzt, was weiß ich, 100 Leute eine Bewertung gegeben, dann höre ich mir den auch doch mal an. Wenn der 100 Leuten gefallen hat, kann er ja nicht so schlecht sein. Also 1 Milliarde Fliegen können nicht irren, ne?
Genau.
Erst mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, also sowas halt einfach wirklich ein bisschen aktiver auch mal Feedback zu geben, auch durchaus mal Kritik zu geben, wenn einem irgendwas nicht gepasst hat. Je nachdem, wie konstruktiv die Kritik dann ist, kann man sie ja auch entweder öffentlich oder auch mal per privater Nachricht irgendwie machen. Also auch das ist ja kein Problem. Auf der Seite von irgendeinem Podcast findet man ja immer auch irgendwie eine E-Mail-Adresse, wo man auch mal hinmeckern kann, wenn einem irgendwas gar nicht gefallen hat oder so. Auch da haben wir ja schon mal das ein oder andere Mal durchaus konstruktive Kritik gekriegt. Also zum Beispiel dieser, ja, wo wir uns nicht ganz so klar zu diesem Gamersgate-Thema geäußert haben, kriegt man ja dann über den IRC-Chat bei uns ein kleines Feedback. Und das bringt natürlich unheimlich viel. Und oftmals sind es dann ja auch einfach nur Missverständnisse oder so. Oder einfach, ja, jemand sagt halt seine Meinung und hat es jetzt aber nicht deutlich genug als, ja, ist halt meine Meinung und steht nicht unbedingt dafür, dass das so richtig sein muss oder so. Also einfach ein bisschen aktiver zu werden als Hörer vom Podcast, das wäre so ein Appell irgendwie, den ich jetzt selber auch versuche für mich noch in der Zukunft umzusetzen und halt eben wirklich nicht immer nur selber jammern, dass sich keiner meldet und dass man wenig Feedback bekommt, sondern auch selber mal eher mal ein Feedback geben und auch mal irgendwie die Leute wissen lassen, dass man sie hört, weil das freut, kann ich halt aus eigener Erfahrung sagen, ungemein. Also was bei uns halt immer los ist, wenn ein Kommentar irgendwie in der Folge gekommen ist, das ist schon jedes Mal, ja, ich wollte ja wirklich mal mit If This Then Z und meinen Philips Hue Lampen mal so ein kleines Feuerwerk machen, wenn immer wir einen Kommentar haben, dass man es bloß nicht verpasst oder so. Ja, also ja. Wir freuen uns ja wirklich jedes Mal. Es ist jedes Mal, wir haben ja so eine iMessage-Gruppe und dann ist jedes Mal hier, hab da den Kommentar gelesen und hat dann auch immer allerhöchste Prio, dass man das dann auch beantwortet und oder auch wenn über Twitter mal jemand was fragt per Direktmessage oder so. Also wir geben uns da schon immer Mühe und es freut halt unheimlich, kann ich halt nur sagen. Und ich denke mal, Michael, du kannst das auch bestätigen.
Ja, definitiv. Also ich meine, es ist halt auch immer gut, einfach mal was zu erfahren, wie andere Leute das da draußen eben empfinden, wie das da ankommt. Und ja, ich freue mich auch immer über die entsprechenden Kommentare oder wenn dann mal so eine Frage kommt, so hey, du hast doch mal dies und das erwähnt, kannst du mir da nochmal was zu erzählen, kannst du mir nochmal helfen oder so. Ja, das ist einfach super und hilft uns ja auch weiter und ja, hilft den Hörern dann vielleicht auch weiter, wenn wir dann uns verbessern können sozusagen.
Ja, ja und auch die Motivation, das alle 2 Wochen zu machen, die ließ bei uns ja auch schon mal zwischendurch ein bisschen nach, was dann auch natürlich ein bisschen daher geschuldet ist, dass man irgendwie auch manchmal sich fragt, naja, gut, wir machen das auch in erster Linie natürlich für uns, weil es uns selber Spaß macht, weil wir uns dann natürlich auch über Themen unterhalten, die uns selber interessieren und eben auch jetzt, ich meine, wir schaffen es natürlich nicht immer, uns dann auch zu sehen, Michael, ist ein bisschen weit, aber zum Beispiel mit Mario, ich habe den halt jetzt in der Zeit, seitdem wir den Podcast zusammen machen, glaube ich, öfter gesehen, als in den ganzen Jahren davor zusammen irgendwie, ne? Einfach klar, weil man telefoniert halt häufig, aber warum muss man sich denn alle paar Wochen mal treffen? Das macht ja gar keinen Sinn mehr heutzutage, muss man ja auch rausgehen und so.
Naja, genau.
Ne? Und von daher ist das natürlich schon immer super schön und es war ja auch so der Hauptgrund, warum wir das Ganze mal damals ins Leben gerufen haben, aber auch mit dem Bastian noch ja dabei, weil auch mit dem Bastian habe ich mich immer sehr gerne getroffen, aber da hat es jetzt einfach irgendwie thematisch ja nicht mehr ganz so gepasst, dass der Bastian ja mehr oder weniger jetzt so unser Gelegenheitsgast nur noch mal vielleicht irgendwann mal sein wird. Mhm. Also ich finde es halt schade, weil das war auch immer sehr lustig, auch wenn es manchmal ein bisschen unter die Gürtellinie ging, beiderseitig, aber das haben dann hoffentlich auch immer alle als Spaß verstanden oder sowas. Naja.
Du weißt doch, was sich liebt, das neckt sich.
Genau, das alte Ehepaar. So, damit wir irgendein kennt ihr schon haben, nehme ich mich mal meins. Und zwar gibt es von der Firma Riddle, wie auch immer man es aussprechen soll, gibt es zwei Apps, die beide auch mal eine Zeit lang immer mal wieder als kostenlose App des Tages zu haben waren. Das eine ist Scanner Pro und das andere nennt sich Printer Pro. Mhm. Und mit dieser Scanner Pro App habe ich jetzt neulich wieder mal ein Dokument, was ich selber brauchte, von meiner Freundin dann quasi abfotografieren lassen. Und also ähnlich wie dieses Office Lens heißt es, glaube ich, von Microsoft, was es jetzt ja auch für iOS gibt. Es gibt da jede Menge von.
Mhm. Habe ich übrigens auch die Scanner Pro.
Genau, diese Scanner Pro gefällt mir halt sehr gut. Ne? Also die ist wirklich, wirklich toll.
Ja.
Macht dann halt auch ein PDF und verschickt das per E-Mail und so. Und die andere App, eben dieses Printer Pro, die finde ich halt auch ziemlich genial, wenn man nämlich zu Hause keinen AirPrint-Printer hat. Dann kann man damit mal schauen. Die kostet halt, weiß ich nicht, jetzt glaube ich auch 4,99, also kostet jetzt schon einen kleinen Betrag, aber ja, ist es einem vielleicht wert. Und das Besondere daran ist halt eben, dass sie an so ziemlich jeden Drucker drucken kann. Also im schlimmsten Fall braucht man halt man braucht halt auf jeden Fall einen Windows-Rechner oder einen Mac zusätzlich an, wo dieser Drucker dann eben drauf installiert ist. Und bei mir konnte sie zum Beispiel mit meinem Mac-Drucker einfach so sprechen. Also Mac hat ja, oder unter OS X hat man ja CUPS als Print-Plattform quasi und kann halt dann eben auch die Drucker über CUPS automatisch freigeben, wenn man einen Haken da setzt. Und dann konnte die App halt auch direkt mit meinem Druckertreiber sprechen und konnte es dann darüber ausdrucken.
Mhm.
Wenn das nicht funktioniert, gibt's halt nochmal so eine Companion-App, die man dann auf dem Rechner installiert. Also spätestens auf Windows brauchst du dann halt nochmal so ein kleines Programmchen, was dann läuft. Aber so kannst du halt wirklich mal einfach was vom iPad ausdrucken. Alternativ kannst du es auch als PDF exportieren und nur es kann sich halt nicht in diesen Druckendialog von iOS einhaken, weil da können wirklich nur die AirPrint-Printer rein, sondern es ist halt über die Share-Extension dann quasi verfügbar. Aber du kannst halt einfach eine Webseite sharen und dann halt am Printer Pro und dann kannst du halt irgendwie ausdrucken. Also es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und sieht ganz gut aus.
Dein Drucker, den du da angesprochen hast, der hängt im Netzwerk, oder?
Ja, also ich habe bei mir ja hier ganz wilde Konstellationen. Also mein Drucker ist ein Netzwerkdrucker, der ist natürlich dann unter OS X als Netzwerkdrucker eingerichtet.
Mhm.
Und dann konnte ich aber an meinen OS X-Drucker, den ich dann selber wieder freigegeben habe, an den konnte ich dann quasi drucken. Ja?
Verstehe, also immer in Kombination schon mit einem Rechner, wo eben jetzt OS X oder was auch immer drauf läuft.
Genau. Also das habe ich jetzt, das ist gut, dass du das sagst, das habe ich nämlich gar nicht probiert, weil vielleicht hätte ich sogar auch, wenn der den am Postscript kann, auch direkt zu dem Drucker hin das Ganze machen können. Also kann man sich ja nochmal anschauen. Ist sonst vielleicht auch so eine App, also wenn man sie jetzt nicht unbedingt gerade braucht, einfach mal gucken, ob die irgendwann nochmal kostenlos zu haben ist.
Und dann genau, du hast, glaube ich, den Tipp vor einiger Zeit uns schon mal gegeben in unserer Gruppe wieder und da hatte ich nämlich dann, glaube ich, auch drauf geklickt, als sie kostenlos war.
Mhm, genau. Also, ne, sie sind ja immer mal irgendwie, weiß noch nicht, ob es da mal eine Seite gibt, wo man einfach mal sagen kann, die App interessiert mich, sag mir mal, wenn die günstiger wird oder sowas, müsste man auch mal recherchieren.
Da gibt's was. Heißt AppTicker.
Ach, dann also, hast du doch jetzt ein kennt ihr schon.
Ja, guck mal, dann kennt ihr schon AppTicker. Ja, die App hatte ich früher eine ganze Zeit lang auch drauf und habe ich mich nicht mehr so groß speziell für neue Apps und so interessiert, aber da kannst du tatsächlich sagen, hey, hier, beobachte diese App. Und benachrichtige mich, wenn die unter Preis X läuft. Und du kriegst auch allgemein nochmal so eine Übersicht, so irgendwie, die zeigen dir auch so, die Apps sind gerade kostenlos. So. Aber das ist genau für den Anwendungsfall eigentlich ganz gut. Und
ist das eine App oder ist das eine Seite einfach nur?
Ich glaube, das gibt's auch als Seite, aber das, was ich jetzt meine und früher auch benutzt habe, ist eine App. Und ich weiß nicht, die war eine Zeit lang kostenlos, dann hat sie mal, glaube ich, für einen Push-Dienst 89 Cent genommen oder so, also auf jeden Fall relativ günstig. Mhm. Und wenn man eben da sich dann mal eine App kauft, womit man vielleicht auch spart, dann hat man das ja unter Umständen dann auch schon wieder raus.
Genau, es gibt ja also, eh immer die Gratis-App der Woche auch und sowas, aber das kriegt man ja alles gar nicht mit irgendwie, ne? Das ist ja so, jetzt nämlich, heute ist nämlich auch das Spiel Hook irgendwie als kostenlose App, irgendwie als App des Tages oder App der Woche, keine Ahnung, und das ist auch ziemlich gut. Da habe ich mir auch mal gerade geklickt. Ja, also da müsste man irgendwie auf jeden Fall ein Auge drauf haben, immer auf diese Gratis-Dinger.
Ich glaube, es gibt auch diverse andere Apps noch, die auch so einen ähnlichen Dienst bieten, irgendwie so App, Gratis-App des Tages und hast du nicht gesehen.
Ja, ich glaube, ne? Da hatte Apple ja irgendwie Probleme mit so Apps, die quasi in App Store sind oder sowas oder Apps, die nur andere Apps promoten, die mögen die ja irgendwie nicht in ihrem Store, ne?
Ja, da gab's mal was, also stimmt. Ist schon wieder ein bisschen her, ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht, aber zumindest diese Apptica News heißt sie scheinbar inzwischen, diese App. Die gibt's auf jeden Fall immer noch. Und letzte Aktualisierung war jetzt Ende März. Also
okay.
Ja, kann man sich ja vielleicht nochmal angucken. Also ich weiß jetzt wirklich gesagt nicht, ob sie noch was kostet. Und ich meine, wenn ja, dann irgendwie 89 Cent. So war es zumindest früher.
Okay. Ja gut. Dann, ich würde sagen, wenn wir noch Themen jetzt im Trello haben, dann schieben wir die aufs nächste Mal, wenn Mario hier bei ist, dem wir hier an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen in seinem Italienurlaub.
Genau.
Und dann wünsche ich dir, lieber Michael, noch ganz viel Spaß auf dem letzten Abend auf deinem Podlove Publisher Workshop 15a.
Genau. Ich werde mir jetzt gleich noch hier die nochmal Review der Workshops von heute anschauen und dann gibt es eben noch letztendlich eine Abschlussveranstaltung und dann wird auch schon wieder ab 17 Uhr abgebaut und viele reisen dann ja auch hier wieder in die ganze Republik zurück.
Ja, du hilfst noch beim Abbauen dann auch, weil du es ja nicht so weit hast, oder?
Genau, also ich habe ja auch schon beim Aufbau hier geholfen und werde dann auch nochmal beim Abbau ein bisschen helfen und dann werde ich mich auch wieder auf den Weg nach Hause machen, denn morgen geht's ja auch schon wieder los.
Genau, ja, vielleicht an euch noch, wenn euch die Audioqualität diesmal, also könnt uns ja mal wissen lassen, wie es sich jetzt angehört hat, ob sich Michael noch besser als sonst angehört hat. Und
hoffentlich.
Ja, und ich meine, wir hören es ja selber auch. Ja, in diesem Sinne, macht es gut. Sagst du auch noch Tschüss?
Tschüss.